Ja, einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Dolphins Drive oder wie Rico sagen würde, eurem Podcast der Super Bowl-Saison der Miami Dolphins. Ihr hört hier wieder richtig, hier ist Micho, hier ist nicht Rico. Rico hat sich eine technische Auszeit genommen, was sehr schade ist, denn wir haben extreme technische Probleme und hoffen, dass das jetzt alles so hinhaut. Wollen wir mal gucken, ob das klappt. Aber ich bin nicht alleine, sondern ich habe noch jemanden dabei. Hallo Tobi.
Wunderschönen guten Tag. Ich bin natürlich auch wieder
Ja,
da.
endlich wieder, nachdem du uns ja auch längere Zeit allein gelassen hattest.
Ja, Schulzeit ist wieder angefangen. Da kann ich jetzt wieder
Wir haben ja
regelmäßiger.
jetzt längere Zeit nicht aufgenommen. Das heißt, es gibt eine Menge zu tun. Es gibt eine Menge News, über die wir zumindest zum Teil noch reden werden. Es gibt eine, es gibt der erste Spieltag ist vorbei. Es gibt einige Dinge, über die wir auch außerhalb unserer Franchise reden werden. Und ich kann allen Dolphins versprechen, das wird schmerzhaft.
Ja, definitiv wird das
Ich würde
schmerzhaft.
sagen, dann fangen wir direkt an mit den News. Und es ging eigentlich noch vorher los. Fangen wir mit den einfachen News an. Laremy Tunsil wurde getradet, zusammen mit Kenny Stills, zu den Houston Texans. Wir haben abgegeben Laremy Tunsil. Wir haben abgegeben Kenny Stills. Wir haben abgegeben einen Fourth-Round-Pick. Und wir haben abgegeben einen Sixth-Round-Pick. Und haben bekommen zwei First-Round-Picks der nächsten beiden Jahre von den Houston Texans. Und, wenn mich nicht alles täuscht, einen Second-Round-Pick. Richtig, Tobi?
Das ist durchaus richtig. Du könntest vielleicht noch ergänzen, Viertrunden-Pick dieses Jahr, Sechstrunden-Pick nächstes Jahr.
Okay. Und wir haben natürlich zwei Spieler bekommen. Ich bin ganz ehrlich, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Julian Davenport ist der eine, den wir bekommen haben. Seines Zeichens letzte Saison Starting Left Tackle der Houston Texans und schlechtester Starting Left Tackle der gesamten NFL.
Könnte man so sagen, also gut war er nicht
Und wen
gerade.
haben.
Ich glaube. Lass mich kurz überlegen. 12 Sacks, 69 Pressures und mit dafür verantwortlich, dass die Fans der Texans also genau jedes Mal reihenweise durchgedreht sind.
Ja, welche Spieler haben wir noch bekommen?
Wir haben noch dazu bekommen einen Cornerback für Special Team. Ich glaube, er ist mit Vornamen Johnson, bin ich mir aber
Bademosi
nicht
oder
sicher.
so,
Auf
ne?
jeden Fall Herrn, richtig, Herrn Bademosi.
Ja.
Und ja, Beigaben. Nicht
Ja,
spektakuläres.
wir haben ja schon, auch wenn wir nicht aufgenommen haben, haben wir uns schon länger über die Sachen unterhalten. Deswegen, Tobi, würde ich einfach mal sagen, deine Meinung zu dem Trade.
Ja, also wer es ausführlicher haben möchte, ich habe ja den Link geteilt von dem Texans Podcast, in den ich eingeladen war und mit dem ich mich dann eine Dreiviertelstunde über dieses Thema unterhalten habe. Ich habe das ja auch in der Dolphins-Gruppe selber schon gesagt. Es ist einfach ein Angebot, das so gut und so lukrativ ist, dass man es einfach nicht ablehnen konnte. Weil es sind zwei First-Round-Picks dieses und nächstes Jahr. Es ist ein Second-Round-Pick und das ist einfach von der Wertigkeit her so hoch, dass man da gar nicht anders konnte.
Ja, da muss man jetzt auch sagen, Tunsil hat ja auch schon sein erstes Spiel bei den Texans gemacht. Deshaun Watson wurde sechsmal gesackt, auch mehrere Male von der Blindside. Und daraufhin sagten natürlich einige Dolphins, das wäre jetzt vollkommen korrekt gewesen, dieser Trade. Ich bin anderer Meinung. Aber Tobi, du bist bestimmt noch nicht fertig.
Nee, fertig bin ich nicht. Vor allen Dingen, weil es ja so ist, dass die Texans dadurch vollkommen ihre Zukunft verkaufen. Das liegt in erster Linie daran, dass der Trainer, wenn er nicht in den Playoffs oder wenn er nicht weit in den Playoffs kommt, gefeuert wird und gleichzeitig auch GM ist, weil sie den GM gefeuert haben. Den neuen, den sie hätten haben wollen von den Patriots, haben sie nicht bekommen. Und davon abgesehen, dann ist halt Herr O'Brien gerade für beides zuständig und ballert alles raus, was nicht nied- und
Ja, die
nagelfest ist.
Texans sind im
Klar.
Win-Now-Modus. Vielleicht kannst du kurz sagen, was die Texans denn im Podcast zu dem Trade gesagt haben.
Die Texans haben die Höhe kritisiert, der Gaben, die an Miami ging, aber sie haben auf jeden Fall gesagt, das Need auf Left Tackle bei den Texans ist massiv. Und wer sich ein bisschen besser mit der NFL auskennt, Deshaun Watson hatte ja gerade erst ein bis zwei längere Verletzungspausen. Und,
er durfte nicht fliegen wegen seiner Rippen, ne, weil die so angeknackst waren.
Ja, genau. Er ist dann mit dem Bus gefahren, weil er dann die Ärzte ihm kein Go fürs Flugzeug gegeben haben. Also der muss da immer jede Menge einstecken und sie haben es dann mit Herrn Khalil, mit Matt Khalil versucht, der war scheiße. Julian Davenport war scheiße und dann mussten sie einfach ein. Und wir wissen alle, Tunsil ist von der Salary her das nächste Jahr auf jeden Fall noch sehr günstig. Dann können sie eine Fifth-Year-Option ziehen, haben also für 2 Jahre erstmal eine gute Option zu einem relativ moderaten Preis, bevor sie ihn teuer resignen müssten.
Ja, also ich bin ja mit dem Trade überhaupt nicht einverstanden gewesen. Ich sage jetzt einfach mal, Kenny Stills, menschlich ein absoluter Verlust, aber sportlich zu verschmerzen bei unserem Receiving Core. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Er wird ja gern vergessen, dass er Teil des ganzen Pakets war. Aber wenn ich jetzt einfach mal sage, wir haben Kenny Stills gegen Davenport und Bademosi getradet, dann bleibt Folgendes über. Dann bleiben halt die Picks über, die wir bekommen haben. Und wenn man die nach diesem Draft-Value-Chart berechnet, haben wir letzten Endes tatsächlich, wenn man davon ausgeht, dass die Texans jetzt relativ gut abschneiden und wir nicht gut. Also ich gehe davon aus, dass die Texans jetzt tatsächlich ein Team sind, das unter die Top 4, Top 6 Mannschaften der NFL kommen kann. Das ist meine Meinung, ja. Sehe ich tatsächlich so. Und selbst wenn sie das nicht tun würden, ich habe es, glaube ich, gerechnet, dass sie unter die Top 8 der NFL kommen damit. Das ist, glaube ich, schon durchaus möglich, dass sie zumindest in die Divisional Round kommen. Dann haben wir alles zusammen letztendlich einen Sixth Overall für Laramie Tunsil bekommen. Ist er das deiner Meinung nach wert?
Das würde ich anders. Das kann man erst, aus meiner Sicht erst berechnen, wenn man weiß, welche Spieler dafür kommen. Also wenn dass Houston jetzt so dermaßen weit kommt, sehe ich zum Beispiel anders. Du hast die Zahlen, glaube ich, eben entweder im Vorgespräch oder eben schon erwähnt. Also auch mit Tunsil ist Deshaun Watson gestern 6-mal gesackt worden und Houston hat das Spiel verloren. Also sie haben jetzt nicht die 31 beste Offense-Line, sondern sie haben jetzt die 27 oder 28 beste. Tunsil macht sie besser, ja, aber Tunsil macht sie nicht so viel besser, wie sie sein müssten, um signifikant weit zu kommen. Stills macht sie nur breiter, weil sie haben mit Fuller und
Hopkins,
den Namen gerade
vergessen. Meiner Meinung nach der beste Receiver der NFL im Moment.
Ich tue mich immer schwer, da zu sagen, der und der ist der Beste, aber ist sicherlich einer der besten 5, sage ich mal, der Liga, das definitiv. Und Stills macht sie halt gefährlicher. Das hat er gestern im Spiel ja auch schon gezeigt, dass er Deep Threat ist. Das war aber uns schon. Das hat Deshaun Watson wunderbar gezeigt. Aber in New Orleans, sie haben gezeigt, wie gut sie sein können. Hat gegen die Saints jetzt nicht gereicht, aber gut, man wird sehen. Oder wie manche heute Morgen schon so wunderbar gesagt haben, jede Niederlage der Texans ist ein Sieg für die Dolphins.
Ja, so muss man es ja letztendlich sehen. Also ich habe ein ganz großes Problem und ich sage, O-Line ist für mich ist für mich extrem wichtig in der Offense, ist für mich zum Teil wichtiger, also von der O-Line hängt alles ab. Es hängt davon ab, ob der Quarterback Zeit bekommt, es hängt davon ab, ob Running Lanes freigeblockt werden. Wenn die O-Line im Passblocking gut ist, haben die Routen der Receivers genug Zeit, sich zu entwickeln. Im Prinzip halte ich die Offense für die wichtigste Unit, die O-Line für die wichtigste Unit der gesamten Offense. Bei einem Rechtshänder ist dementsprechend der Left Tackle nimmt eine exponierte Stellung an. Aber die Unit kann man immer nur als Ganzes bewerten. Und die O-Line der Texans ist nicht super. Aber ein einzelner Spieler kann so eine O-Line wesentlich besser machen. Genauso wie ein schlechter Spieler eine O-Line im Ganzen wieder schlechter macht. Und Tunsil, darüber haben wir uns ja auch schon gestritten. Tunsil mag noch nicht Elite sein, aber gehört für mich mit zu den besten Passblockern. Er hat Schwächen im Runblocking, er hat Schwächen, was Penalties und sowas angeht. Aber seine Präsenz ist schon ziemlich gut. Man muss jetzt, ich würde jetzt zum Beispiel die Zahlen, die wir beim letzten Mal gesehen haben, nicht unbedingt so hoch hängen, weil es halt auch, er kam in eine neue O-Line und Absprache ist bei einer O-Line extrem wichtig. Ja. Wir haben also einen guten Left Tackle verloren, um den man meiner Meinung nach eine O-Line hätte aufbauen können, und um eine O-Line kannst du halt eine Offense aufbauen. Natürlich werden wir Rookies dafür kriegen, aber was bringt uns das jetzt, wenn wir, sagen ich mal, Rosen nicht bewerten können? Ja, und wir deswegen einen Quarterback holen müssen. Und wenn wir Tunsil ersetzen müssen durch einen anderen Left Tackle, wo wir nicht wissen, ob es wird, denn Draft ist immer eine Lotterie. Und wir haben dementsprechend ich habe es gerne mal damit verglichen, das ist genauso, als wenn du sagst, oh, ich habe jetzt 6 Richtige im Lotto gehabt, aber ich investiere die kompletten 6 Richtigen im Lotto in der Hoffnung, dass ich 2x 6 Richtige habe. Und das Risiko finde ich halt relativ hoch. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn wir, dass wir was Gutes picken, wenn wir mehr Draft-Picks haben. Ja, aber deswegen sehe ich den kritisch. Ich stimme euch aber zu, wenn ihr sagt, von wegen, das ist einfach ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte.
Naja, irgendwann, das war ja der Stolle von der Footballerei hat das in seiner Rede dazu bei der Footballerei, ich glaube, es war letzten Montag, also jetzt nicht den, boah, der erste Montag im September, wir müssen ja jetzt aufpassen, wir nehmen ja jetzt Dienstagabends aus, und er hat es nicht gestern gesagt, sondern den Montag davor. Da sagte er, gut, es ist wahrscheinlich so abgelaufen, die Dolphins oder Chris Greer haben sich gedacht, wir wollen Tunsil nie abgeben, also hauen wir mal einen Preis raus, den keiner bezahlt. Und sie hatten dann das Problem, dass der GM der Texans gesagt hat, gut, machen wir. Und dann konnten sie nicht mehr zurück. Das spekuliert also der Herr Stolle von der Bollerei. Und ich denke...
Geht ruhig weiter.
Ja, und ich denke mal, so wird es auch in der Richtung abgelaufen sein, weil es ist Khalil Mack Kategorien, die hier aufgefahren werden für Tunsil, ne? Und naja, ob er jetzt so einen Impact hat, weiß ich wirklich nicht. Ne? Weil mit 2 First-Roundern.
Klar ist aber auch bei uns im Rebuild, die beiden First-Rounder müssen sitzen. Wenn die nicht sitzen, haben wir ein richtiges Problem.
Natürlich. Also mit dem einen werden wir einen Quarterback holen, wenn Rosen nicht noch Signifikantes zeigt. Und mit dem anderen werden wir eine Offensive-Liner holen, das auf jeden Fall.
Also zum Thema Rosen und was wir holen können, würde ich gern später nochmal kommen. Es gab aber noch was anderes, was dann direkt im Zuge dieses Trades, also nein, bevor ich das vergesse, es gibt noch eine Sache bei dem Trade, über die ich unbedingt gerne reden würde. Kenny Stills, menschlich absoluter Lockerroom-Leader, und vor allen Dingen hat er eine Sache gemacht, es gab ja immer direkt das Gerücht, naja, das wird gemacht, weil er sich mit Ross angelegt hat. Er hat sich ja mit unserem Owner angelegt, weil unser Owner Trump unterstützt hat und gleichzeitig Vorsitzender von so einer Antidiskriminierungsorganisation ist, und er hat Kenny Stills gesagt, das passt halt überhaupt nicht zusammen. Kenny Stills war immer einer, der den Mund aufgemacht hat, der was gesagt hat, und er hat jetzt einen Owner, der wortwörtlich mal gesagt hat, naja, wenn wir den Schwarzen erlauben, über sich selbst zu bestimmen, dann wäre das ja genauso, als würde man den Gefängnisinsassen den Schlüssel geben. Zu so einem Owner wechselt der jetzt. Was glaubst du? Kriegen wir da noch viel Spaß?
Wir kriegen auf jeden Fall noch viel Spaß. Ich hatte auch heute Morgen direkt nach dem Spiel schon wieder Kontakt mit den Houston Texans Fans in Deutschland, die mich dezent darauf hingewiesen haben. Ich habe es übrigens gestern aber auch schon in der Zusammenfassung gesehen, dass Kenny Stills auch gestern gekniet hat. In Houston. Yo.
Er wird, glaube ich, kein Publikumsliebling.
Also, das würde ich nicht sagen. Er hat ja einen guten Touchdown-Catch gemacht, aber das Spiel war ja auch nicht in Houston, sondern in New Orleans. Von daher muss man abwarten, wie das beim ersten Heimspiel wird. Wie sie dann da auf
ihn. Also da werden wir bestimmt noch was von hören, da gibt es bestimmt noch einiges an Freude. Ja, aber wie ich jetzt gerade eben gesagt habe, im Zuge des ganzen Trades gab es direkt die nächste, ich will jetzt sagen, Hiobsbotschaft, den nächsten Kader-Move. Und zwar hat sich unser Defensive Tackle Winston Taylor darüber beschwert, dass Tansel abgegeben worden ist. Er hat sich wohl darüber lauthals darüber beschwert, dass das Team plötzlich signifikant schlechter geworden ist, dass das Irrsinns-Move gewesen wäre. Und Reaktion von Flores und Weir war, dass sie ihn Winston Taylor gecuttet haben.
Ja, genau. Sie haben ihn entlassen. Offizielle Begründung war, passt nicht ins Schema. Naja, er war günstig, er wäre jetzt in sein drittes Jahr gegangen, hätte also fast gar nichts verdient, war letztes Jahr einer der besten Spieler gegen den Lauf bis zu seiner Verletzung. Also das konnte ich nicht wirklich nachvollziehen. Und was ich auch noch weniger nachvollziehen kann, ist das, was so jetzt gerade in der Liga mit ihm passiert ist. Also ich hätte gedacht, der braucht 1-2 Tage und findet direkt wieder einen Job. Er ist jetzt, soweit ich weiß, im Practice Squad der Bills. Also das heißt, er spielt nicht, sondern ist im Practice Squad gelandet. Und das finde ich ein bisschen überraschend.
Ja, er hatte in meinen Augen auch eine große Qualität. Wir hatten ja zwischenzeitlich überlegt, ob er statt Godshow starten würde sogar. Und ja. Richtig, er ist ein Run-Stopping-Monster. Er hat natürlich im letzten Jahr nicht sonderlich viel Tape gehabt. Dadurch, dass er verletzt war, da ist natürlich die Frage, was passiert jetzt? Wird er vielleicht relativ schnell hochgezogen? Ich meine, die Defense der Bills ist ja schon eine Hausnummer. Hat er da eine Chance zu spielen?
Also ohne Verletzung realistisch gesehen würde ich sagen, den Bills nein. Aber sobald er natürlich im Verlaufe der Saison irgendwas passiert, denke ich schon, dass er da Möglichkeiten hat, irgendwo reinzurutschen. Ich meine, gut, die Bills haben schon einen Defensive Tackle von uns, der spielt. Also wenn sie dann 2 hätten, gut, ist das eben so.
Ja, also ich halte das mal fest. Für uns, er ist kein Unterschiedsspieler gewesen, aber für uns ist es ein Verlust, ein sportlicher Verlust. Defensive Tackle sind wir jetzt auch sehr, sehr dünn besetzt. Das kann man auch nicht anders sagen. Finde halt diese Ausrede, dass er kein Scheme-Fit gewesen wäre, ich glaube, das ist vorgeschoben. Defensive Tackle in der Art, glaube ich, hätten wir schon gebrauchen können und hätte uns auch gut zu Gesicht gestanden.
Ja, vor allen Dingen, man hätte ihn ja auch traden können.
Ja, ich glaube, da hätte er auch einen gewissen Trade-Wert gehabt. Nee, aber ja, selbst der Cut von Taylor, den haben wir, also bei Tansel gab es ja, Stills gab es einen Aufschrei. Bei Taylor waren wir dann teilweise etwas schockiert, haben gefragt, warum. Aber jetzt, liebe Dolphins, müsst ihr ganz, ganz stark sein, denn kurz danach kam der nächste Cut.
Oh ja, das war auch eher der vielleicht sportlich noch nicht mal so, weil da ist ein, glaube ich, 40-jähriger Mensch ersetzbar, aber emotional natürlich ein totaler Tiefschlag an dem, ich glaube, letzten Montag, als ich das gelesen habe. Ich war gerade unterwegs von der Arbeit nach Hause und ich dachte, die wollen mich verarschen.
Wir reden von John Denny, also, dem Ewigen. Wo wir die ganze Zeit schon hier Witze gemacht haben, Wes Farnsworth wird unser neuer Longsnapper und so weiter, weil John Denny war für uns ein sicherer Block fürs Roster. John Denny ist tatsächlich gecuttet worden. Und ich frage mich, warum. Also die Savings, das Cap-Saving beläuft sich auf $90,000 durch den Cut. Mussten wir tatsächlich für unseren Cap-Space $90,000 einsparen?
Nein, natürlich nicht. Also es ist ein klares Statement und es ist ein klares Zeichen. Also man weiß jetzt nicht genau, wie das aussieht, ob das jetzt eine Verletzung ist oder so, weil da wurde jetzt nichts drüber bekannt und John Denny hat in dem emotionalen Brief oder in dem emotionalen Schreiben, was er auch an die Fans verfasst hat, davon nichts gesagt. Es kam kein böses Wort oder so irgendwie zur Franchise, sondern nur Dankbarkeit. Von daher.
Ja, aber sein Agent hat schon durchblicken lassen, dass nicht vorher drüber geredet worden ist, dass es vorher keine Anzeichen gab, dass nichts gesagt worden ist und dass es urplötzlich einfach nur hieß, du bist raus. Und ich frage dich, Tobi, geht man so mit einem derart verdienten Spieler um? Ich meine, John Denny war Miami waren die Miami Dolphins.
Definitiv nicht. Und das hat mich in der Hinsicht auch ein bisschen schockiert. Also nichts gegen unseren neuen Tabor Pepper, der kann da nichts zu. Und so eine so anspruchsvolle Aufgabe ist jetzt Long Snapping auch nicht. Aber
sag das nicht den Long Snappern bei uns.
Ja. Aber wenn man so eine Institution, der, ich glaube, 224 Spiele waren es oder irgendwie sowas um den Dreh, in Folge macht und dann so mit ihm umgegangen wird, das zeigt schon einiges darüber oder sagt einiges darüber aus, wo wir mit dem Rebuild gerade stehen, nämlich wir bilden um und bauen das Team um ohne Rücksicht auf Verluste, ob jetzt auf sportlicher oder auf emotionaler Ebene.
Aber Tobi, muss ich
konsequent durchgezogen. Aber
muss ich ja ehrlich fragen, was ist das für ein Zeichen und was ist das für eine Konsequenz, wenn man sagt, es zählt nicht, was du geleistet hast. Ja. Wir gucken uns das Ganze hier an, wir sagen dir mit keinem Wort, dass wir mit dir unzufrieden sind. Und gut, sportlich ist es eigentlich relativ egal, ob du da bist oder nicht. Aber wir wollen ganz einfach alte Zöpfe abschneiden und deswegen springst du jetzt über die Klinge.
Ich hoffe, dass da noch was nachkommt, sage ich dir ganz ehrlich. Ich hoffe, dass da Number Retirement werden sie sich nicht leisten können, denke ich, aber zumindest Dolphins Hall of Fame und was da auch immer möglich ist, also das hat er einfach verdient und ich denke, das werden sie auch der Fanbase nicht verkaufen können, wenn sie es nicht machen.
Klar, in meinen Augen müssen sie sowas machen, aber dann stelle ich dir die nächste Frage. Warum hat man, also beim Longsnappen, klar, man kann sagen, von wegen Longsnapper ist jetzt nicht wirklich anspruchsvoll, nicht wirklich wichtig. Die Meinung kann man natürlich vertreten, aber was wichtig ist, ist die Chemie, der Snapcount, die Absprache, die Synchronisation mit Quarterback, Panther und wem auch immer. Ja?
Ja, du, ich verstehe dich schon.
Aber warum hat man dann einen Wes Farnsworth bis fast zum Schluss im Roster? Oder im Kader, testet ihn auf Herz und Nieren. Es hätte genug Longsnapper auf den Markt gegeben, die man auch noch dazu hätte holen können, wenn man mit Farnsworth nicht zufrieden ist. Und dann eine Woche vor Saisonstart schmeißt man beide Longsnapper raus und holt irgendeinen X-Beliebigen von der Straße. Sorry, so schlecht kann John Denny auch nicht mehr gewesen sein.
Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen und bei manchen Sachen, die da im Roster laufen, bin auch ehrlich gesagt ich überfragt und naja gut, ich war emotional eingebunden und habe mich dann über solche Sachen gar nicht mehr aufgeregt. Also das habe ich mich dann gar nicht mehr gefragt, sondern das da war, also bei John Denny war es in erster Linie eine völlig emotionale Geschichte, das war auch echt, ne? Wir haben die ganze Zeit gesagt, er kann sich nur selber entlassen und dann wird er trotzdem gecuttet. Also es war ja schon ein Tiefschlag. Ja. Der musste erstmal verkraftet werden. Und ganz verkraftet ist er immer noch.
Es gab ja noch ein paar andere Roster. Zum Beispiel, also da wurden natürlich relativ viele Spieler gefeuert, wieder zurückgeholt, beziehungsweise nicht zurückgeholt, aber Spieler, mit denen man ja gerechnet hatte, nicht gerechnet hatte. Gab es da für dich so ein paar Überraschungen bei oder ein paar Sachen, die du nach der Preseason, nach den Training Camps nichts verstanden hast?
Ich weiß, worauf du dezent anspielst, denn unser bester Sacker in der Preseason, Nate Orchard, den wir eigentlich auch relativ sicher im Roster gesehen hatten, ist nur zwei Tage später auch entlassen worden.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Was? Okay. Der zeigt in der Preseason Leistung, der zeigt Motivation, zeigt, dass er was machen will und wird dann entlassen. Das habe ich nicht verstanden, gerade weil unsere Defensive Ends ja nicht so super sind. Aber das habe ich dann auch nicht verstanden.
Ja, das nächste, was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, war Montre Hartage oder Hartage oder wie man ihn auch spricht. Der eigentlich meiner Meinung nach erster Backup-Corner, erster Backup-Safety war und der tatsächlich auch wieder so ein Free-Safety-Cornerback-Hybrid war, der eigentlich in das System, das wir spielen sollen, doch prima reingepasst hätte. Und er hat in der Preseason auch nicht schlecht gespielt. Klar, es ist nur Preseason, man muss, ne? Aber habe ich auch nicht so ganz verstanden.
Naja, der ist zumindest im Practice Squad und ich denke, dass sich da einfach Wills gegen ihn durchgesetzt hat, ne? Und dass man dann da eine Entscheidung treffen musste und gesagt hat, gut, wir haben ihn ja auch erstmal im Practice Squad und können ihn dann immer noch wieder reaktivieren, wenn wir ihn brauchen.
Überraschend war vielleicht noch, dass Dwayne Allen als Tight End gecuttet worden ist. Damit hatte wohl auch kaum einer gerechnet.
Ja, das hatte aber, soweit man den Medien glauben kann, auch verletzungstechnische Gründe, dass er mit seiner letzten Verletzung nicht wirklich wieder auf die Beine gekommen ist und er sich dann mit Miami darauf geeinigt hat, den Vertrag aufzulösen. Ja,
eine Sache, die ich noch nicht verstanden habe, war ganz klar die Entscheidung für Hurns, für Allen Hurns, der meiner Meinung nach in der Preseason nichts gezeigt hat in den Preseason-Spielen und wo es im Camp immer hieß, zuerst war er verletzt und dann hieß es von wegen, naja, er muss ja, er war unsichtbar, er hat nichts gezeigt, während Isaiah Ford sowohl in der Preseason immer wieder gezeigt hat, dass er was kann und dass er sich zerreißt und das hat er auch in den Camps gezeigt, wie zum Beispiel die ganzen Beatwriter gesagt haben. Aber trotzdem ist die Entscheidung pro Hurns ausgefallen. Kannst du das erklären?
Erfahrung in erster Linie. Also, ne? Und Potenzial. Mehr kann man, anders kann man das nicht erklären. Aber wir haben da ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Von daher, gut, Hurns hat zum Teil vorgestern beim Spiel gezeigt, was er können sollte und was er kann. Aber auch nur halb. Also es gab da so eine Situation, den muss er fangen und dann macht Miami den nächsten Touchdown, hat er jetzt nicht gemacht, aber er hat auch einen ganz gut gefangen. Von daher, ich denke nicht, dass der Unterschied zu Isaiah Ford sportlich vielleicht erklärbar ist. Da geht es in erster Linie ums Potenzial. Und um seine Erfahrung, die er vielleicht an die anderen weitergibt.
Und vielleicht ums Deadcap, weil man ja ihm dann doch einen 1,5-Millionen-Vertrag gegeben hat.
Ich glaube gar nicht, dass Hurns Deadcap hat.
Eine halbe Million. Also,
ja gut, aber wir haben so viel noch an Reserven für dieses und nächstes Jahr sowieso, das wäre jetzt nicht wirklich ein Grund. Da haben andere Teams mehr zu arbeiten. Und mehr
es gab Probleme. Allerdings noch einen Roster-Move, wo wir keine Picks für bekommen haben und das einen erfahrenen Spieler getroffen hat auf der Linebacker-Position. Kiko Alonso.
Ja, richtig. Ich muss gerade überlegen, ob das während unserer letzten Sendung noch gewesen ist.
Oder nee, danach. Es war nee, Kiko Alonso. Ich weiß es zufälligerweise, weil ich das mit dem AFC-Podcast, da war er noch da.
Ja, richtig, genau. Hat sich gestern mit Kenny Stills getroffen. Eine Woche später, bevor sie gemeinsam aus dem Lockerroom in Miami abgedampft sind, haben sie sich dann auf dem Feld in New Orleans wieder getroffen. Der eine für Houston, der andere für die Saints. Und dafür hat Miami Vince Beagle bekommen. Quasi ein Tausch.
Ja, ob der Tausch jetzt gut war oder nicht, man muss Folgendes sagen, Kiko Alonso wäre wahrscheinlich kein Starter gewesen. Er war immer ein Fanliebling, einfach weil er eine sogenannte Tackle-Maschine war. Aber warum war er eine Tackle-Maschine? Also im Endeffekt oftmals, weil er hinterherhechten musste, weil er nun mal die Position gespielt hat, die als erstes, wenn jemand durchbricht, tackelt. Das war nicht unbedingt die große Qualität. Er hatte nämlich seine eindeutigen Schwächen. Er hat oft Tackles verpasst. Er war kaum in Coverage zu gebrauchen. Und er ist von Sam Agwavon outperformed worden während der Preseason und war damit dann wohl sehr unzufrieden und einfach zu teuer für ein Backup.
Das ist definitiv so. Also wenn man sich den Vertrag anguckt, also das, was wir da an Millionen sparen, und sind wir mal ganz ehrlich, es ist wie bei Richard Jones, also er wäre in sein letztes Jahr in Miami gegangen, jetzt hat man noch einen Spieler, den man testen kann, für ihn bekommen, und das war das meiste an Value, was man, glaube ich, erzielen konnte. Großartig Picks, hättest du für ihn nicht mehr bekommen. Wir haben ja auch damals, als wir ihn geholt haben, nicht wirklich viel für ihn
gezahlt. Wir haben jetzt dann noch kurz vor Saisonbeginn noch zwei Guards geholt. Danny Isidora, ehemaliger 6-Runden-Pick von den Minnesota Vikings. Ein leicht unterdurchschnittlicher Guard, aber den kann man als Backup zumindest, glaube ich, gebrauchen. Er ist bei uns jetzt Starter.
Ja, genau.
Und richtig. Was war der andere? Es war auch ein, ich weiß gar nicht, wo er herkam, ich kenne seinen Namen gar nicht mehr, aber es ist auch ein Guard.
Du meinst Jamarcus Webb, der hat letztes Jahr bei den Colts gespielt unter Dave DeGuglielmo und kann quasi in der Offense-Line bis auf Center alles spielen. Also er war zwischenzeitlich als Right Tackle gelistet, kann aber auch Right Guard spielen, kann Left Guard spielen, kann Left Tackle spielen. Also es ist eine Versatility-Maschine. Ist jetzt schon etwas älter, bisschen erfahrener, nicht der allerbeste, aber naja gut, unsere O-Line, das kommen wir gleich
zu. Wir haben uns ja immer gefragt in der Preseason, wer wohl unser Backfield bilden wird. Wir haben gesagt, Ballage und Drake sind gesetzt. Und dann natürlich Chandler Cox noch dazu. Und wen nimmt man da noch mit? Und unsere Wahl fiel eigentlich auf Walton relativ knapp vor Gaskins. Gaskin haben wir jetzt allerdings auch mitgenommen.
Ja, ich denke, dass das mehr so Best of the Rest war und man vielleicht noch vorhatte, auf der einen oder anderen Position was zu tun und man ihn dann ins Practice Squad weitergeschoben hätte. Da haben wir seit heute übrigens auch wieder einen Platz, weil durch die Tatsache, dass wir jetzt wieder 4 Tackles haben, braucht man Zach Starrup nicht mehr. Der ist heute quasi, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, dann quasi aus dem Practice Squad der Miami Dolphins entlassen worden. Das heißt, da hätte man jetzt wieder einen Platz.
Ja, und dann haben wir aber auch noch zusätzlich noch Patrick Laird mitgenommen. Das heißt, wir haben jetzt einen Running Back Room mit einem Fullback und 5 Running Backs.
Das ist richtig.
Also, der ist eine Run-Heavy Offense.
Natürlich.
Okay.
Hat man ja gegen Baltimore schon, der Run unsere große Stärke.
Mark your words.
Ja, genau. Dazu vielleicht noch das Resigning oder die Extension von gestern, die rauskam. Wir haben mit unserem eigentlichen Right Tackle, / Right Guard, Jesse Davis, um 3 Jahre für insgesamt 15 Millionen verlängert und machen halt deutlich, dass Jesse Davis, der undrafted kam, Teil des Rebuilds werden soll.
Ich muss dazu sagen, meine erste Reaktion war, bitte was? Ich habe da nämlich was falsch verstanden. Ich hatte nämlich zuerst verstanden, dass er für 15 Millionen pro Jahr verlängert worden wäre.
Ach so, ja, das wäre...
Und ich habe mich fürchterlich aufgeregt, habe gesagt, bitte was? Was soll das heißen? Für 5 Millionen würde ich sagen, ist das doch vollkommen okay, oder?
Auch Jesse Davis zeigt, dass er sehr flexibel sein kann, dass er rechts und links relativ vielseitig einsetzbar ist. Er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, hat solide Leistung gebracht und ist in einer schlechten O-Line inzwischen der Beste. Also der Einäugige unter den Blinden wahrscheinlich.
Ja, ich denke auch, das ist eine solide Verlängerung.
Das ist okay.
Ja, wie gesagt, als ich zuerst gehört habe, 15 Millionen pro Jahr, habe ich nur gedacht, was haben die jetzt geraucht? Ist Mike Tenenbaum zurück? War meine zweite Idee. Aber so finde ich die Verlängerung auch vollkommen in Ordnung.
Ja, ne? Also Geld hätten wir ja.
Ich glaube, das war jetzt ein relativ langer Newsblock. Ich glaube, wir können nicht alles und müssen jetzt auch nicht alles durchgehen. Ich würde sagen, wir machen weiter oder hast du noch was, Tobi?
Nee, ich glaube, so an Signings, Resignings, Roster-Moves und so haben wir, glaube ich, jetzt soweit alles. Der Rest kommt halt so rund ums Baltimore-Spiel noch ein bisschen was. Aber
dann würde ich jetzt sagen, Tradition soll man pflegen. Und Tradition ist es seit der letzten Folge, dass wir eine neue Kategorie eingeführt haben, nämlich den Roundup. Roundup heißt von wegen Geschichten aus der NFL, die nicht direkt etwas mit den Miami Dolphins zu tun haben und zu denen wir kurz unsere Meinung sagen wollen. Bist du dazu bereit, Tobi?
Oh ja, ich habe mich schon seit mehreren Tagen auf diesen Moment gefreut.
Gut, dann fangen wir direkt mal an. Ich habe eine erste Sache, mit der ich über dich reden möchte oder mit dir reden möchte. Und das wäre, der Hype-Train um die Cleveland Browns ist entgleist.
Tja, das ist wohl so. Da sind sie auf einen Gegner getroffen, der sie nach allen Regeln der Kunst auseinandergenommen hat. Und obwohl Jus Landry und OBJ der Snaps auf dem Platz standen für Cleveland, wurde Baker Mayfields Startruppe in die
Schuhe. Ja, Baker Mayfield, First Overall Pick der letzten Saison, hat im letzten Viertel, glaube ich, 3 Interceptions geworfen. Mein Verdacht ist ja, dass er Angst hatte vor der Defense der Tennessee Titans. Ja. Ja. Und zwar hat er da 2,5 Sacks von einem Spieler eingeschenkt bekommen. Und wenn ich ehrlich bin, tut mir auch das weh.
Das tut ganz verdammt weh, obwohl es mich auch freut für den Spieler selber. Ja. Weil damit hat unsere ehemalige Nummer 91, Cameron Wake, die 100 Sacks voll gemacht.
Ja, da kann man eigentlich nur applaudieren.
Definitiv. Also, er hat in einem Spiel jetzt, ich glaube, 2,5 Sacks erzielt und er zeigt, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Für uns war er halt leider im Rebuild-Modus
die Frage, zu teuer. Haben wir ihn zu früh
keine
abgegeben?
Ahnung. Also aus seiner Miami-Leistung her, vom letzten Jahr her, eher nein, aber wenn er das natürlich über die Saison halten kann und jetzt nicht nur mal ein Riesenspiel hatte, dann müsste man sich das nochmal überlegen. Es tut weh, ihn in einem anderen Jersey zu sehen.
Also mir tut es unheimlich weh, dass er es nicht in Aqua gemacht hat, die 100 Sack. Aber für ihn persönlich freut mich das unheimlich. Ich bin aber auch der Meinung, dass es eigentlich alternativlos war. Meiner Meinung nach hätte man ihn eigentlich schon sogar eine Saison früher gehen lassen können, um richtig für ihn abzusahnen oder mehr für ihn zu bekommen. Denn auch damals war mir eigentlich schon klar, da kommt irgendwann der Drop-Off, da kommt irgendwann der Abfall. Für mich freut es aber unheimlich von wegen, dass er es trotzdem geschafft hat, die 106 voll zu machen. Er hat sich bei uns ja bemüht, er hat es bei uns leider nicht geschafft. Das ist bitter, aber da muss man auf jeden Fall da muss man auf jeden Fall den Hut vorziehen. Und ich glaube, er wird irgendwann auch in unsere Hall of Fame kommen.
Da gehe ich schwer von aus und ich vermute mal, dass es keinen Dolphin gibt, der ihm das nicht gönnt.
Was ist denn dann, was passiert denn jetzt mit den Browns? War es das mit dem Hype Train oder werden die sich wieder fangen?
Nein. Ich denke, die werden sich fangen und die werden auch ein paar ihrer Spiele gewinnen. Nur war es natürlich erstmal ein Fingerzeig in die Richtung, dass die Bäume bei solchen Rebuilds nicht in den Himmel wachsen. Und das sollte auch Miami eine Warnung sein und zu denken.
Also ich sag mal so, ich glaube, dass da bei den Browns trotzdem noch einiges entsteht. Für jeden, der es nicht weiß, die Browns sind mein Team Nummer 2 mit weitem Abstand. Deswegen verfolge ich die Browns auch relativ intensiv. Aber es ist das erste Spiel und das sollte man nie zu hoch hängen. So sehe ich das.
Ja, also es werden noch genug Siege übrig bleiben, dass sie vielleicht in die Wildcard kommen oder so. Das sehe
ich schon. Apropos erstes Spiel. Es gibt einen anderen Spieler, der sein erstes Spiel hatte, und zwar der Nachfolger von Baker Mayfield, sowohl was die Heisman Trophy als auch was die University of Oklahoma anging, als auch was seine Rolle als First Overall anging, nämlich Kyler Murray. Der in der ersten Halbzeit ein grottenschlechtes Spiel gezeigt hatte, wirklich hundsmiserabel war, aber dann im letzten Viertel richtig aufdrehte und seine Arizona Cardinals tatsächlich zu einem Tie gegen die Detroit Lions noch geführt hat.
Ja, das sind so Ergebnisse, wo die dann auch die Miami Dolphins interessieren werden würden müssten, weil beide Teams ja jetzt gerade nicht so zu den besser predictesten zählen und wenn die dann schon mal zumindest unentschieden haben, macht, könnte das im Endeffekt dann den Unterschied ausmachen. Und gut, dass Kyler Murray am Anfang noch viel wird lernen müssen, war klar. Dass die Detroit Lions vielleicht jetzt nicht so der großartige Maßstab sind, war auch klar. Aber er hat gezeigt, dass er in einem Spiel lernfähig ist und dass er gute Skills hat, die er anwenden kann. Wohin das bei ihm noch führen wird, muss man sehen, aber es war okay.
Gut. Wir nähern uns dem, also ich bin, nein, vielleicht sollte ich meine Meinung auch noch sagen, ich bin ja kein großer Kyler Murray-Fan, ich bin kein Fan dieser Air Raid Offense, das ist die Offense, in der er funktionieren wird, und er wird extreme Schwankungen haben, und ich wage zu bezweifeln, dass er diese Schwankungen wird ausgleichen können, und dass auf Dauer er so ein Ganzlinger wird, der zu riskant spielen wird. Und ich glaube nicht, dass er eine Zukunft in der NFL hat. Aber da wird Rico, der ja zum Beispiel ein großer Kyler Murray-Fan ist, bestimmt demnächst gegenreden und das hier aus diesem Podcast rausschneiden. Aber ja, in meinen Augen zeigt es die Richtung, in die Kyler Murray gehen wird. Und zwar glaube ich eher, dass die erste Halbzeit eher Kyler Murray in der NFL ist als das letzte Viertel. Aber das ist Meinungssache und da kann man sich lange drüber unterhalten. Es gibt auch Leute, die behauptet haben und die würden jetzt sagen, bisher sie haben recht, dass Josh Allen und Lamar Jackson die besten Prospects, Quarterback-Prospects des letzten Jahres waren. Auch da bin ich nicht überzeugt von, aber das kann man dementsprechend, kann jeder halten, wie er möchte. Tobi, wir nähern uns langsam dem Höhepunkt. Du kannst dich schon mal warm laufen, aber noch ist es nicht so weit. Ich habe noch ein anderes Wort, das am letzten Wochenende in der NFL dann doch für Aufsehen gerockt hat. Und zwar ist dieses Wort Schlüsselbein. Was fällt dir dazu ein?
Zum Wort?
Jawohl.
Schlüsselbein? Ja, es ist, ich denke, du wirst den Quarterback der Jacksonville Jaguars ansprechen. Ja.
Nick Foles out, vielleicht, wahrscheinlich sogar out for season mit Schlüsselbeinbruch. Ich weiß jetzt leider nicht, ob es ein Arm war.
Es ist out for season, okay. Zumindest relativ sicher.
Wie bitter ist das, bitteschön? Die haben ordentlich gezahlt, haben Capspace freigemacht ohne Ende, um sich ihren Wunsch-Quarterback zu holen. Der sah ja am Anfang auch echt gut aus. Nick Foles sah echt gut aus bei Jacksonville.
Natürlich.
Und dann, zack, Schlüsselbeinbruch, out for season. War es das mit der Saison für die Jacksonville Jaguars?
Also, sie haben immer noch eine sehr gute Mannschaft und sie haben es geschafft, auch mit dem wesentlich schlechteren Quarterback gute Zahlen zu produzieren. Leonard Fournette hat ja auch ein relativ gutes Spiel gemacht und der Backup, heißt jetzt
Gardner Mitchell, Washington State.
Aha. Der hat ja auch nicht schlecht gespielt. Sie haben sich jetzt von Pittsburgh noch einen Backup-Quarterback geholt. Also da haben sie auch keine Probleme. Gut, mit einem Rookie muss man sehen, aber
ich glaube, dass sie Glück im Unglück hatten. Gardner Minshew galt vor dem Draft eigentlich so als Dark Horse. Und ich finde, er hat echt überzeugt. Also er hatte die ersten 12 Pässe, hatte er 12 von 12. Und das ist das ist verdammt gut. Für einen Rookie, der einfach so reingeworfen wird, der eigentlich nie einen Snap mit den Startern gespielt hat, Chapeau.
Ja, also für ein Spiel sicher, so über die, ich dachte jetzt so über die Saison gesehen, da muss man natürlich ab.
Jeder Rookie wird da Ups und Downs haben. Ja.
Na klar.
Aber vielleicht sehen wir sogar Nick Foles nie wieder auf dem Platz für die Jacksonville Jaguars.
Oh. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Also du sprichst jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit an, dass das der Rookie übernimmt und dann da zu einem leuchtenden Stern
wäre
wird.
Nicht das erste Mal. Und mich hat Gardner Mitchell überzeugt. An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Wir hatten eine Fanorganisation der New England Patriots dazu gebeten, uns doch eine Stellungnahme zu der Brown-Verpflichtung zu schicken. Sie haben uns eine Stellungnahme zum nächsten Spiel auch geschickt, allerdings nicht zu der Brown-Verpflichtung. Deswegen können wir da jetzt leider nichts zu einspielen. Es gibt aber noch eine Breaking News. Kurz nach unserer Aufnahme wurde nämlich bekannt, dass Antonio Brown angeklagt wird wegen eines sexuellen Übergriffes. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt da noch nicht Näheres zu sagen. Es kann sich auch um eine falsche Anschuldigung handeln. Auch das soll ja schon öfters vorgekommen sein. Und das heißt immer im Zweifel für den Angeklagten. Und die New England Patriots haben ganz klar gesagt, dass sie sich von jeder Form sexueller Gewalt distanzieren. Was ich natürlich bei einem Owner, der gerichtlich anerkannter Fan von entspannenden Massagen ist, dann doch eher für fragwürdig halte. Und jetzt geht's weiter.
Ja, also ich glaube, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dafür von dem Spiel zu wenig gesehen, dass ich jetzt nach einem Spiel sagen könnte, ja, so und so ist das. Klar ist das möglich, aber lassen wir mal die Kirche im Dorf. Dafür hat Nick Foles so vom Potenzial her einfach zu viel zu bieten.
Ja, okay. Werden wir sehen. Ne? Die Zukunft wird es zeigen. Genauso wie die Zukunft zeigen wird, ob die Raiders weiterhin Siege einfahren können ohne ihren Star-Receiver Antonio Brown.
Darf ich jetzt?
Vielleicht noch ganz kurz vorab gesagt, vielleicht mal ganz kurz was erklärt ist. Antonio Brown spielt jetzt in der AFC East bei den New England Patriots. Die meisten werden es mitbekommen haben. Er hat gewechselt. Ich habe meine klare Meinung dazu. Die ist nicht weit entfernt von dem, was Tobi sagt. Aber um hier ein bisschen was in der Beziehung reinzubringen, dass wir mal alle Seiten beleuchten, werde ich auch versuchen, mal dagegen zu sprechen. Aber Tobi, du darfst.
Also, ich fange langsam an und auch sachlich nüchtern. Im März diesen Jahres oder Februar, März in der Free Agency war es ja so, dass Antonio Brown gesagt hat, er möchte von Pittsburgh weg. Und es waren mehrere Teams an ihm interessiert. Unter anderem unsere Lieblingsfreunde aus Boston, die gleich von mir noch ordentlich einen vollen Koffer kriegen. Zu denen wollte Pittsburgh den Spieler aber nicht abgeben. Das heißt, er hat sich dann anderweitig umgeguckt und ist dann für einen Drittrunden-Pick für 2019 und einen Fünftrunden-Pick von 2015 zu John Gruden und den Oakland Raiders getradet worden. Was er sich da innerhalb der letzten, ich würde fast schon sagen, 6 Monate geleistet hat, da könnte man ein ganzes Buch zufüllen. Das heißt, Trainingsschwänzen, wegen des angeblich falschen Helmes einen Riesenaufstand machen und nicht trainieren und nicht spielen wollen, sich die Füße angeblich bei minus 200 irgendwas Grad einen Gefrierbrand holen und nicht spielen können, sich mit John Mayock, dem GM, anlegen und dem Schläge androhen und sagen, ich hau dir einen in die Fresse. Und so weiter und so weiter.
An der Stelle werde ich Tobi kurz unterbrechen, denn ich halte es an der Stelle, es wird immer so schön von diesem Locker-Room-Cancer gesprochen. Ja, der Spieler ist Locker-Room-Cancer, den kannst du nicht nehmen und so weiter und so fort. Ich will mal kurz erklären, was das eigentlich ist. Im American Football muss man sich immer, jeder muss sich auf jeden anderen verlassen. Ich weiß noch ganz genau, als ich damals gespielt habe, dass unser Returner damals wirklich sich teilweise geweigert hat, den Ball aufzunehmen. Der hat ihn also wirklich liegen lassen oder ist direkt aufs Knie gegangen, wenn Leute im Special Team vor ihm waren, denen er nicht vertraut hat, dementsprechend zu blocken. So, und ein Team ist davon abhängig, dass jeder, aber auch wirklich jeder seinen Job macht. Und jetzt kommt einer und fängt an, sich gewisse Kleinigkeiten rauszunehmen, zum Beispiel den Walkthrough zu schwänzen, Training zu schwänzen oder sonst irgendwas. Und wenn das keine Konsequenzen hat, dann fängt der Nächste an, das auch zu machen. Und dann sagt der Nächste, naja, was die beiden können, das kann ich auch. Und plötzlich gibt das ganze Team nicht mehr alles, hält als Team nicht mehr zusammen. Und dann hat man dieses Krebsgeschwür halt eben im Lockerroom, wo sich nicht mehr einer auf den anderen verlässt und wo dann dementsprechend das ganze Team in die Brüche geht. Und aus diesem Grund handeln die meisten Franchises in dem Moment, wenn sie so jemanden da haben, es sei denn, er ist sportlich so extrem wichtig, wie zum Beispiel Aaron Rodgers. Das wäre so ein Beispiel, oder ein Ben Roethlisberger. Aber es gibt auch Spieler, die schon diese Qualität gezeigt haben oder diese Wichtigkeit gezeigt haben und die trotzdem gehen mussten. Und Antonio Brown war mit Sicherheit wichtig für die Oakland Raiders. Aber jetzt darf Tobi weiter erzählen.
Ja. Das Ganze hat dann so Ende August, Anfang September nochmal neu aufgenommen. Dass nämlich er auf den GM losgegangen ist. Der großartige Vontaze Burfict, der ja auch so eine leichte Geschichte hat, was so Strafen und Gewalttätigkeiten auf dem Platz angeht, ist dann dazwischen gegangen und hat Antonio Brown zurückgehalten.
Wobei die beiden sich ja eigentlich nicht leiden können und normalerweise auch einen Platz geprügelt haben, oder?
Richtig, die beiden sind zu Pittsburgh beziehungsweise Cincinnati-Zeiten schon mal gegenseitig häufiger aneinander geknallt und aufeinander losgegangen. Und da war es doch dann doch bemerkenswert, dass Vontaze Burfict den da weggeholt hat. Gut, es ist letzten Endes ist es dann so gewesen, der Agent Drew Rosenhaus hat versucht zu vermitteln, angeblich. John Gruden hat zu Antonio Brown gesagt, halt die Klappe, spiel einfach Football. Bei Mayock war es wieder einigermaßen okay, aber Antonio Brown ist dann da, hat noch einen draufgesetzt und hat sich so dermaßen provokativ verhalten und hat sich dann vor den GM gestellt und gesagt, ja, dann entlass mich doch endlich, ich will hier gar nicht, so dass es letzten Endes keine Alternative gab oder keine Anwahl gab für Oakland, dann da die Notbremse zu ziehen, ihm 30 Millionen an Bonus zu streichen und ihn dann zu entlassen. Dann aber hat das ganze Ding nochmal neu
Farbe. Eine kurze Frage. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es richtig mitbekommen habe. Er hat sich dann ja doch beim Team entschuldigt noch erstmal.
Er hat sich zwischenzeitlich beim Team und beim GM entschuldigt, weil er nicht machen wollte oder musste.
Und es gab dann ein Telefonat mit seinem Coach John Gruden.
Ja, das kann man übrigens nachlesen. Die ganze Korrespondenz zwischen Antonio Brown und den Oakland Raiders hat der junge Mann natürlich über seine Social-Media-Kanäle ins Internet gestellt. Das heißt, man kann das alles haarklein nachlesen.
Also wo John Gruden ihm gesagt hat,
das auch gar nicht
John geht. Gruden hat dann gesagt am Telefon, konzentrier dich doch auf Fußballspielen, wie schwer kann das sein? Und das hat er halt aufgezeichnet per Zufall. Das war natürlich nicht geplant.
Nein, natürlich nicht. Und nach der Entlassung ist ja dann auch noch ein neues YouTube-Video von im Internet aufgetaucht, wie er es also dermaßen abfeiert, dass sie ihn endlich. Das an sich ist schon mal richtig scheiße. Dann nimmt das ganze Ding aber noch mal wieder richtig Fahrt auf. Das heißt, er wird am 7. war es, glaube ich, wird er entlassen und 4 Stunden später unterschreibt er, völlig überraschend, bei den New England Patriots.
Bevor du da jetzt darauf jetzt kommst, das ist ja die nächste Episode der ganzen Geschichte, eine Sache, ich habe jetzt oft gelesen, dass Tony Brown halt eben, der hat doch CTE. Ich sag immer, Leute, damit macht man keine Scherze. CTE ist eine Krankheit, die wirkt sich noch ganz anders aus. Also CTE hat wirklich Paranoia, Angstzustände und so weiter zur Folge. Nicht, dass ein Typ sich einfach nur verrückt verhält, sondern wirklich komplett diese Paranoia, diese Schizophrenie auch bekommt. Und das hat Antonio Brown eindeutig nicht. Und ich finde, man sollte mit den Witzen oder aufhören zu sagen, er hat CTE, weil das wird den Leuten, die wirklich an dieser Krankheit leiden, nicht gerecht.
Definitiv. Also das ist auch kein Witz. Das, was Antonio Brown vermutlich, ich kann das ja jetzt nur aus der Entfernung beurteilen und meine Meinung dazu sagen. Also ich denke, er ist, was er definitiv ist, auf jeden Fall extrovertiert, exzentrisch. Ob er jetzt vielleicht sogar Narzisst ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, er ist nicht blöd. Und auch sein Berater Drew Rosenhaus zählt zu den besten Leuten, die das Business zu bieten hat. Also davon, von solchen Dingen auszugehen und zu sagen, ja, da hat er sich vielleicht ein bisschen scheiße verhalten. Das glaube ich nicht. Der wird so gut beraten sein und der wird da so gut abgefedert worden sein. Ich glaube da nicht an Zufälle. Nur um das mal schon vorweg.
Also er ist dann nicht getradet worden, sondern er konnte als Free Agent bei den New England Patriots unterschreiben. Die mussten also keinen Pick für ihn abgeben und hatten zufälligerweise auch den Capspace frei.
Wir hatten sie eigentlich nicht, aber dazu komme ich gleich. Also dazu sage ich gleich noch was. Sie sind ja da immer relativ findig, Capspace freizuschaufeln und Spieler, auf die sie vielleicht gesetzt haben, dann wieder zu cutten und zu entlassen und weiter weg zu traden und so weiter und so weiter. Also, er hat dann also vier Stunden später, also es war angeblich noch nichts fertig, die haben dann innerhalb von 4 Stunden einen kompletten Vertrag fertig gemacht, der dann natürlich auch so aussieht, dass der vom Capspace her super für die New England Patriots reinpasst, die eigentlich den Capspace nicht hatten, jetzt aber komischerweise dann den Capspace haben. Naja, also das ist schon merkwürdig. Dann kommt noch dazu, dass angeblich die Patriots im März schon interessiert waren und die Steelers ihn nicht haben ziehen lassen. Dann hat Antonio Brown angeblich entweder eine Social Media oder eine allgemeine Beraterfirma gefragt, was jetzt rausgekommen ist, um seine Entlassung bei Oakland zu provozieren und sich beraten zu lassen, um alles darauf anzulegen, entlassen zu werden. Die Frage ist jetzt nur, was kann man beweisen? Ich gebe gleich die Antwort. Nichts. Die Frage ist, was wussten die Patriots und wann wussten sie es? Da darf man jetzt Verschwörungstheorien glauben oder nicht. Man kann an Zufälle glauben oder nicht. Ich bin keiner, der an Zufälle glaubt. Wenn sie nicht direkt involviert waren, dann wussten sie zumindest Bescheid. Weil innerhalb von 4 Stunden biete ich so einem Superstar wie Antonio Brown keinen perfekten Vertrag an, dass er sagt, gut, nehme ich, unterschreibe ich. Das glaube ich nicht. Möchtest du dann etwas dazu sagen, bevor ich auf die Zahlen eingehe?
Also gerne. Also grundsätzlich glaube ich auch nicht. Also ich bin sogar einer, der sagt von wegen, der hat es schon gewusst oder es war schon so geplant, als er noch in Pittsburgh war. Ich glaube tatsächlich, dass Bill Belichick und die Patriots, die nicht unbekannt dafür sind, da wirklich die verschiedensten Dinge zu machen, da gab es ja schon immer Gerüchte, dass sie da was gemacht haben. Aber selbst wenn das nicht war, glaube ich, dass spätestens seit letzte Woche Montag, Dienstag irgendwann klar war, dass es da einen Kontakt zu Antonio Brown gab, um ihm zu helfen, aus dem Vertrag rauszukommen. Allerdings, wie gesagt, man kann nichts beweisen, es gilt immer die Unschuldsvermutung. Und eins ist klar, Drew Rosenhaus hat einen engen Kontakt zu den Patriots. Er ist unter anderem der Berater von Gronk gewesen. Und die Patriots waren ja nun schon im März an Antonio Brown interessiert. Das heißt, im Grunde genommen waren die ganzen Vorgespräche ja vorher schon gelaufen. Ja, und zwar ganz offiziell. Deswegen kann man, und durch diesen ganz kurzen Draht, der Rosenhaus wird wahrscheinlich auch geahnt haben, was passiert und hat sich vielleicht vorher schon mal nochmal mit denen zusammengesetzt. Und deswegen ging das mit dem Vertrag so schnell. Also muss das ja gar nicht unbedingt der Beweis dafür sein. Auch wenn ich das glaube, muss man vielleicht auch in einer Franchise wie den Patriots, die nun mal viele Dinge besser machen, tatsächlich das vielleicht tatsächlich zugute halten. Was mich an der ganzen Geschichte stört, ist, ich glaube, wie gesagt, dass Antonio Brown das Ganze provoziert hat, dass das Ganze kein Zufall war. Und jetzt kommt wieder, heißt es wieder von wegen, wenn ihn einer hinbekommt, dann Bill Belichick. Weil Antonio Brown wird nichts sagen. Er will seinen Ring haben. Der wird jetzt nichts mehr sagen. Der wird sich ganz, ganz, ganz kusch verhalten und wird genau das tun, was man ihm sagt. Von dem wird man erstmal so schnell nichts hören, glaube ich. Er weiß ganz genau, was er da tut. Und dann heißt es wieder, Bill Belichick hat ihn hinbekommen. Und da möchte ich gerne unseren leider abwesenden Rico zitieren, der gesagt hat, ja, kein Wunder, der hat ihn ja schon vorher kontrolliert, der Bill. Also das ist eine Geschichte, die mich eigentlich noch mit am meisten daran stört. Außerdem tun mir sowohl die Raiders leid, die einen Drittrunden- und einen Fünftrunden-Pick für nichts abgegeben haben, nur für eine Menge Ärger, und die Steelers, die gesagt haben, nein, wir geben nach Le'Veon Bell nicht unseren nächsten großen Spieler ab und erst recht nicht an die New England Patriots, die unser klarer Konkurrent sind, da darf er auf keinen Fall hin. In der Beziehung ist die komplette Liga über den Tisch gezogen worden. Oder siehst du was anders, Rico?
Ich bin zwar nicht Rico, aber ich...
Du bist Tobi, stimmt. Entschuldigung.
Nein, also ich habe da im ersten Ärger mit ganz anderen juristisch belastbaren Begriffen gearbeitet. Da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber hier sind ganz, ganz eindeutig zwei Franchises bewusst getäuscht worden. Ganz bewusst. Sei es nun vom Spieler oder vom Spieler und der aufnehmenden Franchise. Vom Spieler auf jeden Fall, von den New England Patriots wahrscheinlich. Also ich bin schockiert und ich bin entsetzt darüber, wie hier das ist auch in einem Business wie der NFL. Da wird man dann vorhalten, ja, so ist das Geschäft halt eben. Nein, so ist das Geschäft nicht. Und wenn man so mit den Patriots umgehen würde, die würden die Hölle heiß machen und da würde es rauf und runter gehen. Ganz ehrlich, das ist eine Sauerei sondergleichen. Es ist absolut, es hat mit Sportsgeist und mit Fairness nichts mehr zu tun. Und es ist einfach nur, komme was wolle, die Dekade der Patriots extenden auf den siebten Ring gehen. Bis zum geht nicht mehr, egal was danach kommt. Ich meine, es kann den Verantwortlichen der Patriots egal sein. Die werden nächstes oder dieses Jahr aufhören, aber es setzt einfach das falsche Zeichen und das falsche Signal für die Jugend, für die Zukunft und für das gesamte Image des Footballs und der Liga. Weil das, was da passiert, ist, ich sag's jetzt doch, aus meiner Sicht Betrug, weil da wird bewusst betrogen, um das Beste rauszuholen.
Ich glaube, du wolltest ja noch was zu den Zahlen sagen, weil die deine Aussage mit Betrug, glaube ich, noch ein bisschen untermauern, richtig?
Ja, die Patriots hatten in dem Sinne nicht den Cap Space für Antonio Brown und Antonio Brown hat das ganz clever gemacht, also Antonio Brown und die Patriots haben das ganz clever gemacht. Der hat, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, jetzt, weil es den Patriots passt, dieses Jahr einen Cap-Hit von unter 6 Millionen Dollar. Das heißt, der verdient offiziell 1 Million Dollar Base Salary und der Rest, der komplette Rest, wird ins nächste Jahr verschoben und in Form eines Signing-Bonus hinterhergepackt. Das heißt, der Spieler selber verliert, was die Finanzen angeht, wenig bis gar nichts. Das heißt, das, was er in Oakland verdient hat, das kriegt er jetzt auf der anderen Seite über mehrere Jahre verteilt wieder in den Arsch geschoben. Auf gut
Aber Deutsch. Das sind nur Tricks, die jeder Franchise macht, oder?
Das sind Tricks, die jede Franchise macht, natürlich, in einer gewissen Hinsicht. Aber es ist erstaunlich, dass Antonio Brown sowas mitmacht, weil dem geht's nur um den Ring und ums Geld. Also um das mal so zu sehen, der hat dieses Jahr einen Capspace von 6, nächstes Jahr hätte er einen Capspace von 25 Millionen. Also, da sieht man schon.
Aber die 6 haben sie doch irgendwie freigemacht über diesen komischen Deal mit Tom Brady, als der irgendwie den neuen Vertrag unterschrieben hat. War da nicht irgendwas?
Ja, also diese vertraglichen Dinge hin und her schieben, das geht immer und das kannst du auch machen, aber die Verträge auch der Leistungsträger der Patriots sind jetzt so dermaßen hochgezogen, dass es halt nicht mehr feierlich ist, nur um eben dieses eine Jahr noch eine Mannschaft dahin zu stellen, die vom Papier her, die vom Papier her sehr stark.
Ja, dann sagt er jetzt noch was zu, weil ich würde sonst mal da allmählich mal einen Deckel drauf machen und weitergehen.
Ja gut, also die Mannschaft auf dem Papier der Patriots ist natürlich jetzt mit Antonio Brown im Receiver stark. Okay, sie haben reagiert und haben Demaryius Thomas heute Abend eben im Vorgespräch, ist uns das aufgefallen, zu den Jets getradet. Ich glaube, für einen Sechstrunden-Pick, meine ich. Auf jeden Fall, der ist dann schon mal raus. Aber Ne? Gerade solche Spieler wie Edelman, der ist verletzungsanfällig. Der Center Andrews ist komplett für die Saison raus mit Blutungen in der Lunge. Isaiah Wynn, Starting Left Tackle, war das gesamte letzte Jahr verletzt und hat jetzt gerade ein Spiel gemacht. Und das kann man dann, Josh Gordon hat Probleme mit Drogen und man muss erstmal gucken, wenn er erfolgreich wird oder erfolgreich bleibt, wie er das verkraften kann. Und das kann man so der Reihe nach durchgehen. Ne? Der Kader ist vermeintlich super stark, aber er hat so viele Risikostellen, dass es echt nicht mehr feierlich ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für einen Super Bowl-Run reicht. Jetzt ist vielleicht als neue News auch noch Marcus Cannon erstmal verletzt, der Starting Right Tackle. Und so geht das dann der Reihe nach durch. Und das kann auch eine Franchise wie die Patriots nicht.
Gut, das werden wir sehen. Eine Sache nur noch, die ich noch anmerken möchte. Falls Antonio Brown nach der Saison keinen Vertrag bei den New England Patriots unterschreibt, gibt es aber das nächste Problem. Dann bekommen die New England Patriots noch einen Compensatory Pick voraussichtlich für ihn.
Nicht nur voraussichtlich, sondern das ist relativ wahrscheinlich, die einen Drittrunden-Pick als Kompensation noch wieder in den Hintern geschoben bekommen.
Schon Wahnsinn, oder?
Es ist einfach sehr, 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 sehr clever und zeigt, wie niederträchtig und wie bewusst geplant diese ganze Nummer ist. Ne? Das ist,
Dann sei noch bemerkt, wir haben die Patriots, beziehungsweise nicht die Patriots selber, sondern eine der deutschen Patriots-Fangruppen angeschrieben, die uns auch zugesagt haben, dass sie uns eine Stellungnahme dazu schicken werden. Sobald die reinkommt, wird die hier in diesem Podcast reingeschnitten werden. Also wundert euch nicht, wenn dann jetzt plötzlich gleich was kommt. Aber ich würde sagen, damit beenden wir auch das Thema Roundup und gucken kurz in die AFC East und machen da direkt mit den New England Patriots weiter, die Steelers aber dann tatsächlich auch abgefrühstückt haben. 33-3.
Ja, in der Höhe vielleicht überraschend, aus der Historie her und aus der Statistik her gesehen nicht sonderlich überraschend. Also ich habe nicht ernsthaft damit gerechnet, dass Pittsburgh da auch nur ansatzweise eine Chance
hat. Ja, man muss sagen, dass ja eigentlich die Patriots zu Saisonbeginn immer ihre leichten Probleme haben, aber davon scheint diesmal nicht zu merken zu sein. Für mich sind sie ein klarer Super Bowl-Kandidat, leider. Muss ich auch ganz klar sagen. Jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß ich, dass das eigentlich meine absolute Hass-Franchise ist. Ja. Aber sie haben halt mit 33-3 gegen die Steelers, die Konkurrenz sein sollten, doch schon vorgelegt. Und gezeigt, dass sie da doch einiges können. Brady hat hervorragend gespielt, das kann man nicht anders sagen. Also, da muss ich ganz klar sagen, da erwachsen uns ziemliche Probleme. Und ich glaube auch, der Rest der Liga guckt da schon ziemlich bedröppelt hin.
Ja, also mal gucken, ne? Also wir werden es, aber dass New England jetzt zu Hause die Steelers dominiert, wie gesagt, kommt nicht wirklich überraschend, weil das in den letzten Jahren immer der Fall war. Und da die Steelers-Mannschaften auch noch wesentlich stärker waren, als die Steelers es dieses Jahr sind. Also das muss man ja auch mal dazu sagen. Wir haben es ja jetzt nicht mit den Pittsburgh Steelers der vergangenen Jahre zu tun, sondern eher mit einer Mannschaft, die vielleicht ein bis zwei Nummern schlechter ist als in den vergangenen Jahren.
Ich muss ehrlich sagen, was mich ein bisschen gestört hat im Nachhinein, und jetzt komme ich wieder auf die Antonio Brown-Geschichte zurück, ist tatsächlich, dass Antonio Brown nicht gegen die Steelers auflaufen durfte. Er war noch nicht spielberechtigt. Ich hätte es gut gefunden, wenn er tatsächlich auf dem Platz für dich gestanden hätte, wenn er tatsächlich die Patriots auch, die Steelers auch geschlagen hätte, das hätte ich auch gut gefunden, denn dann wäre der Aufschrei nochmal richtig groß gewesen. Also das hätte ich tatsächlich mir sogar fast gewünscht, einfach damit der Fokus auf dieser ganzen Aktion drauf bleibt.
Ja, das hat einfach nur aufgrund der Zeit Es war nicht ausreichend mehr Zeit, um ihn noch rechtzeitig spielberechtigt zu bekommen. 2 Stunden
oder so, das haben gefehlt, ja.
Man kann das jetzt positiv sehen, man kann es aber auch negativ sehen, weil wir wissen alle, welches das erste Spiel ist, in dem jetzt Herr Brown für die Patriots auflaufen kann. Und ob ich das so gut finde, das weiß ich noch nicht. Das ist
eine andere Geschichte. Ja, es haben aber noch die beiden anderen AFC gespielt, und zwar gegeneinander. Die Buffalo Bills haben die New York Jets 17-16 geschlagen, nachdem sie 16-0 hinten gelegen haben. Am Anfang habe ich noch gepostet, so wegen, Leute, guckt euch, wir regen uns gerade über unser Spiel auf, guckt euch mal an, wie die Zukunft der Bills spielt. Hier mit den 2 Interceptions, 1 Fumble im ersten Viertel. Ja. Aber zum Ende hat Josh Allen dann doch noch hinbekommen und die New York Jets geschlagen. Weißt du auch weswegen, Tobi?
Also, ich habe mir das Spiel ein bisschen angeguckt und was mich überrascht hat, war die Leistung von Devin Singletary, dem Rookie Running Back der Buffalo Bills.
Mein Fantasy Sleeper, den habe ich. Und ich habe ihn auch aufgestellt. Im Gegensatz zu anderen Leuten, die Sammy Watkins aufgestellt haben mit 42 Punkten hatten und mit 42 Punkten auf der Bank haben versauern lassen. Schöne Grüße an Nico.
Das ist natürlich wunderbar. Also der war auf jeden Fall ein Key und der hat richtig amtlich abgeliefert und der andere Spieler, der da massiv dran beteiligt war, war Brown, der Wide Receiver. Der hat auch schön mit 120 Yards, glaube ich, ordentlich Rabatz gemacht. Wobei man aber sagen muss, Josh Allen hat das gezeigt, was er im letzten Jahr versprochen hat. Ne? Also, das ist genauso ein Swinger wie alle anderen auch. Der spielt mal eine Halbzeit scheiße, dann spielt er eine Halbzeit gut und
Ich muss allerdings sagen, dass für mich tatsächlich derjenige, der den Sieg für die Bills herbeigeschafft hat, der Kicker der Jets war. Dieser Vidarik, dieser Norweger, der bei den Vikings gespielt hat, von den Vikings, für den haben die Vikings hochgetradet und einen 5-Runden-Pick ausgegeben und haben ihn dann cutten müssen. Und dann haben die Jets ihn verpflichtet und er hat ein Field Goal und einen Extrapunkt daneben gesetzt. Das sieht nicht gut aus. Da sind wir doch mit Jason Sanders gut bedient.
News auch zu diesem Herren. Job hat er nicht mehr.
Wundert mich nicht.
Ja, es wird die deutsche Community wunderbar freuen, dass die Jets Sand Ficken gesigned haben. Vor 10 Minuten.
Ah, okay, Breaking News. Ja.
Ja, ja.
Aber das war es anscheinend. Adam Gase hat aber am Anfang, finde ich, das gezeigt, was er am Anfang auch in Miami gezeigt hat. Durchaus kreatives Spiel. Sam Darnold hat einen Schritt nach vorne gemacht. Auch wenn er immer noch holprig gespielt hat. Aber dann zum Ende hin kam es tatsächlich wieder Dritter und Sehen und wir sehen den Screen.
Ja, ich musste tatsächlich grinsen, auf jeden Fall. Was mir bei den Jets relativ gut gefallen hat, war die Leistung von Le'Veon Bell.
Mein also zweiter Fantasy Running Back.
Ja, was du alles für Fantasy da hast, ne? Das ist unglaublich. Nein, also er hat ja jetzt quasi das letzte Jahr komplett ausgesetzt und ich hätte gedacht, er braucht erstmal ein bisschen, um den Rost abzuschütteln, aber er hat das schon ganz gut gemacht. Also da war ich schon gut begeistert. Aber ne, man sieht auch, dass es bei New York, warum sie jetzt Demaryius Thomas verpflichtet haben, in der Offense ist halt, da hakt es halt noch reichlich.
Viel Sand im Getriebe.
Also weil den zweiten Touchdown hat halt die Defense dazu sagen und der war der Pick 6 von CJ Mosley, der also das Ding ging volle Kanne auf Josh Allen.
Auf Ken Allen und Turnover Sam. Meine beiden Dinge. Vielleicht noch kurz zur Erklärung, warum ich hier so auf Fantasy immer rumhacke. Ich habe mit Rico eine Wette laufen. Keine Sorge, nur mein Bier. Wer besser im Fantasy abschneidet? Ich muss dazu sagen, Rico ist einer, der das schon öfters macht und sich da auch intensiv reinfuchst. Ich habe meinen ersten Live-Draft jetzt gehabt und Ja, hab gesagt, ach, mal gucken, was kommt. Rico, wir wetten um ein Bier und erstes Mal sah jetzt nicht so gut für ihn aus.
Ja, man muss da ab. Bei dem Fantasy ist es manchmal so wie beim Tippspiel oder so. Wenn du keine Ahnung hast, hast du manchmal ganz gute Karten.
Ich danke dir für diesen ganz versteckten Hinweis an mich.
Das war jetzt allgemein gesagt, nicht auf den ersten Spieltag bezogen.
Ja. Also, ach, das war jetzt.
Ich habe noch.
Ja. Das war jetzt die AFC East.
Nächste Breaking News. Freut mich auch. Thies Tabor, ehemaliger Cornerback der Florida State University, zwischendurch bei den Detroit Lions und vor der Saison gecuttet worden, ist heute zum Workout in Davy zu Gast. Und ich denke, er wird da nicht ohne Vertrag nach
Hause gehen. Das ist ein guter Hinweis, denn wir können es leider niemandem ersparen. Nachdem wir jetzt fast eine Stunde lang oder sogar über eine Stunde, ich weiß es gar nicht genau, über alles Mögliche geredet haben, müssen wir, so schmerzhaft es ist, einen Blick auf das letzte Wochenende werfen. Auf ein Spiel, bei dem die Baltimore Ravens die höchste Punktzahl ihrer Franchise-Geschichte erzielt haben und wir die höchste Heimniederlage ever kassiert haben.
Das ist nicht ganz korrekt.
Korrigier mich.
Die höchste Heimniederlage in einem Season-Opener. Wir haben auch schon mal höher verloren.
Okay. Ja, also ich habe mir das Spiel tatsächlich auch im Real Life dann angeguckt, komplett, habe zwischendurch immer wieder reingeschaltet. Es tat teilweise so weh, dass ich nicht wegschalten konnte. Tobi, du hast die Wahl. Offense oder Defense, womit fangen wir an?
Also bei der Offense gibt es noch ein paar Sachen, die positiv sind. Also würde ich sagen, wir fangen damit an. Hauen erst nach hinten
richtig. Okay, dann darf ich jetzt anfangen. Ich finde, dort haben wir ganz eindeutig die Auswirkungen des Tunsil-Trades gesehen. Wir haben eine No-Line, keine O-Line, wir haben eine No-Line. Teilweise hatten unsere Quarterbacks, beziehungsweise vor allen Dingen Fitzpatrick, der ja fast die meiste Zeit gespielt hat, nur 1,5 Sekunden Zeit. Das ist eine Zeit, in der nicht mal Brady den Ball loswirft mit seinem verdammt schnellen Release, bis der Druck bei ihm war. Da kannst du dann natürlich auch keine vernünftigen Pässe anbringen. Du bist ständig auf der Flucht. Die Receiver können ihre Routen nicht laufen, können keine Separation erzeugen. Das heißt, da haben wir ein richtig, richtig dickes Problem gehabt. Und das Problem wird halt nicht besser werden. Das Problem wird auf keinen Fall besser werden. Auch da würde ich später gerne nochmal drauf kommen. Aber jetzt schon mal erwähnt, wir haben einen Shaq Calhoun gehabt, der fast die gesamte Preseason als Starter gespielt hat, wo sich die Line einspielen muss, der inactive war. Wir haben einen Isaiah Prince gehabt, für den wir einen 6-Runden-Pick ausgegeben haben, wo alle Leute immer wieder sagen, ja, der wird noch kommen, der jetzt inactive ist. Und haben mit einer komplett zusammengewürfelten Line gespielt. Ich weigere mich, sie O-Line zu nennen. Mit einer komplett zusammengewürfelten Line gespielt, die nicht zusammengespielt war und wo die einzelnen Personen auch maximal durchschnittliches, eher unterschiedliches durchschnittliches Niveau haben. So, und dann hat auch unser Running Game natürlich keine Chance. Also ein Ballage hat minus ein Yard erlaufen. Und wir haben einen Chandler Cox, einen Fullback, der sogar als Starter gelistet war, der ganze 2 Snaps gespielt hat. Durham Smicy hat als Starter gespielt, was ich sogar verständlich finde. Gut, ich hätte eher Nick O'Leary genommen, aber es geht ums Blocken, um die O-Line zu verstärken, wird aber innerhalb kürzester Zeit gegen Mike Gesicki ausgetauscht, der im Blocken nun mal nur absolute Null ist und da nicht zu gebrauchen ist. Er hat ein paar Catches gemacht, ja. Der Touchdown-Pass auf Preston Williams. Williams hat den phänomenal gefangen und auch Devante Parker hat mit 75 Yards da mit Sicherheit nicht überzeugt. Man muss aber auch dazu sagen, die Ravens haben relativ schnell nicht mehr Vollgas gegeben. Und auch wenn unsere Offense das Bessere war, sehe ich da doch ganz starke Schwächen und sehe nicht, wie wir mit dieser Line irgendwie ein vernünftiges Offenspiel auf die Kette kriegen sollen. Dann kommt ein Josh Rosen rein, der darf 5 Snaps spielen, 3 Pässe davon, einen bringt er an den Mann, einen bringt er zum Gegner. Und jetzt heißt es schon von wegen, oh, man sieht, Josh Rosen wird niemals ein Franchise-Quarterback. Sorry, meiner Meinung nach hinter dieser Line kann das niemand beurteilen und niemand werden. Ich verstehe nicht, was Forrest da gemacht hat. Ich verstehe auch nicht, warum, wie gesagt, auch da sehe ich einen Hearns, der da nicht gespielt. Wilson hat auch gar nicht so schlecht gespielt, ist allerdings auch leider schon wieder leicht angeschlagen gewesen, hat dann auch deswegen auch aufgehört. Die Ravens haben eine amtliche Defense, aber von der ganzen Art und Weise her, wie man dann das Team aufbaut, man lässt anscheinend nicht das beste Team spielen und man tauscht Spieler aus, wo man im Prinzip sagen muss, von wegen, das macht in der Situation gar keinen Sinn. Und da frage ich mich, ob Flores da nicht auch offensiv reingegangen ist mit der Prämisse, wir müssen verlieren. Das ist ein klarer Vorwurf von meiner Seite. So, Tobi, ich habe jetzt mir einfach mal das Recht genommen, zuerst über die Offense abzustinken. Du darfst nachher zuerst über die Defense reden. Aber jetzt darfst du über die Offense, darfst du mir gerne deine Gegenrede stellen.
Also Gegenrede bei den 5 Spielern, die vor Fitzpatrick stehen, ein bisschen schwierig, weil da das kam mir echt vor, als ich habe es ja nicht live gesehen, ich musste arbeiten, als ich mir dann nachts durchgelesen habe, wer der Starter war und auf welchen Positionen die gespielt haben, da habe ich mir nur gedacht, haben die das vorher ausgewürfelt oder wie haben die das festgelegt?
Ja, muss man auch sagen, Jesse Davis hat Left Tackle gespielt, ne? Und Julian Davenport, genau. Right Tackle, nominell müssten sie eigentlich genau umgekehrt spielen, aber.
Genau, also das hat mich halt total verwundert. Gut, man kann jetzt natürlich sagen, ja, Jesse Tackle seine Sache gar nicht mal schlecht gemacht. Ja gut, aber dafür war Julian Davenport als Right Tackle gewesen, um es mal so zu sagen. Also Flexibilität der O-Line in allen Ehren, aber 2 oder 3 Tage vorher im Herald lese, ja, die Coaches wissen noch nicht genau, wer wo O-Line spielt und sie mischen noch mal alles durch. Mein Gott, was erwarten die Leute denn? Ne? Die Hälfte, also ich habe eine Statistik gelesen, dass ich glaube, in der Woche vor dem Baltimore-Spiel noch 14 neue Spieler gekommen sind und sowas. Das heißt, unser Roster ist eine Woche vor Saisonstart nochmal komplett auf links gezogen worden, alles verändert worden. Ja, mein Gott, was erwarten die Leute denn da?
Ich meine, das ist ja nicht ungewöhnlich, das passiert immer öfters, aber es passiert halt in der Regel nicht bei den Startern. Es passiert bei den hintersten, bei den Rosterplätzen 45 bis 53, aber nicht bei den Rosterplätzen 10 genau, bis 20. Richtig.
Ja, so muss man das ja sehen. Und ich finde, dafür hat Fitzpatrick echt noch einen richtig guten Job gemacht. Also ich meine, er ist viel gescrambled, er hat die Hälfte seiner Pässe an den Mann gebracht. Er ist nur einmal, er hat nur eine Interception geworfen, er ist nur zweimal gesackt worden und er hatte nie Zeit. Er war quasi immer auf der Flucht. Und dafür war es aus meiner Sicht gar nicht mal so schlecht. Ich meine, klar, die Ravens liegen uns nicht, aber so abschlachten lassen muss man sich jetzt auch nicht.
Ja, ich war ja zwischenzeitlich auch im Podcast der Ravens, das konnten wir leider auch nicht einspielen. Und von denen bekam ich dann während des Spiels eine Nachricht, oh mein Gott, ihr tut mir leid.
Ja, also das Mitleid haben wir jetzt aus der gesamten Liga bekommen. Ich hatte während meiner Arbeit dann auch die Texans, mit denen ich über das Ding gesprochen hatte, und einige andere bekannte Anhänger anderer Franchises, die dann gesagt haben, oh mein Gott, ihr tankt ja wirklich. Und ich sage, wir müssen gar nicht tanken. Wir haben so viele Personalentscheidungen und Dinge getan. Das kann kein Team verkraften. Das geht einfach nicht.
Okay, zum Thema und tanken und so weiter würde ich gleich erstmal sagen wollen. Ich würde das gerne nach hinten schieben. Aber du stimmst meiner Analyse der Offense also soweit zu.
Offense, klar, Ryan Fitzpatrick muss alles über seine Beine machen und dann über den Arm. Das Laufspiel kann sich nicht entwickeln, weil die O-Line nicht in der Lage ist, auch nur irgendwas zu blocken, Leute zu blocken, geschweige denn irgendwelche Lücken zu reißen, damit da irgendwelche Routen passieren. Wir haben im gesamten Spiel eine Laufleistung von 21 Yards hinbekommen. Und das ist also ist mit erbärmlich noch gar nicht zu beschreiben. Also es ist viel schlimmer als erbärmlich. Ne? Also,
ja, aber kannst du mir dann erklären, warum man dann zum Beispiel, wenn man so ein Problem hat an der Line, ja, warum dann man nicht so, wenn, warum man dann nicht einen Nick O'Leary, einen Durham Smythe als Tight End mitnimmt, um zu sagen, okay, die sorgen für etwas mehr Pass Protection oder für etwas besseres Run Blocking. Ja, warum man sowas zum Beispiel nicht macht, das ist einfach eine Geschichte, die ich nicht verstehe. Oder, ne, also zum Beispiel Drake hat recht gut im Pass Blocking agiert, das war fast unser bester Liner. Ja.
Ja, der hat ein, zwei gute. Ja. Gute
aber wenn ich sehe, dass ein Chandler Cox auch drei Leute gleichzeitig in der Preseason blockt, warum tut man das nicht? Kannst du mir das erklären? War das zu riskant? War das zu riskant, dass wir dann eventuell doch mehr Punkte gemacht hätten?
Nein, ich denke, dass das da nicht so eine Rolle gespielt hat, sondern dass der Plan einfach der Plan, so wie er vielleicht existiert hat, ich weiß es nicht, einfach ein anderer war. Und ich meine, gut, bei 59-10 kann man jetzt viel spekulieren, aber es waren Chancen da, um auf 20 Punkte zu kommen. Sagen wir es mal so, wenn's vernünftig gelaufen wäre. Ich meine, Preston Williams hat einen Touchdown gefangen. Er hätte einen zweiten fangen können. Er hatte ihn schon in der Hand und er war halt super verteidigt. Alan Hearns hätte meiner Ansicht nach einen machen müssen. Hat er jetzt nicht gemacht. Also schon so alleine durch die Luft, das war schon nicht so schlecht. Aber,
also an den Receivern lag es nicht. Ne?
Nein,
und unserem Quarterback oder unseren Quarterbacks können wir keinen wirklichen Vorwurf machen.
Nein, den kannst du keinen
Vorwurf machen. Wir haben keine Running Backs, die in der Lage sind, Tackles zu brechen oder sonst irgendwas. Also das muss man sagen, das ist die Schwäche beiden anscheinend. Und die Line macht halt alles kaputt. Ja.
Den darfst du aber auch keinen Vorwurf machen. Die sind halt nicht besser. Das ist keine Sache von stellst du mal den dahin. Es ist ein Qualitätsproblem. Und das musste klar sein. Wenn ich eine Woche vor Saisonstart einen Starting Left Tackle verpflichte, der mit der schlechteste der NFL ist, weiß ich, was da auf mich zukommt. Der
eigentlich auch Sam Young zurückkommt.
Der wäre noch schlechter gewesen. Also wir wollen es mal nicht übertreiben. wenn ich dann aber einen Tag vorher auf die Idee komme, meinen geplanten Starting Left Tackle auf Right Tackle zu stellen und den Right Tackle auf Left Tackle zu stellen, mit Danny Isidora anfangen muss, der eigentlich nur als Backup geplant war und solche Nummern dann da abziehe, ne, dass Dieter als Rookie noch nicht so weit ist, dass der gleich im ersten Spiel da alles wegblockt, bis zum geht nicht mehr, wusste man auch.
Wobei ich sagen muss, dass ich von Dieter tatsächlich echt enttäuscht bin, weil das war keine gute Leistung. Ich meine, es war von der kompletten Line keine gute Leistung, aber von Dieter hätte ich dann doch ein bisschen mehr erwartet gehabt einfach.
Aber soll der die Line tragen?
Nein, das kann keiner von denen, qualitätsmäßig schon nicht.
Nein, Dieter kann das von der Erfahrung her nicht. Der hat das erste NFL-Spiel gespielt. Da muss es einfach Leute geben, die ihn da so ein bisschen anleiten. Er ist kein super Rookie, der top aus dem College kommt und sofort abliefert. Kann er ja auch gar nicht sein und sollte er ja auch gar nicht sein. Aber in so einer Line geht er natürlich auch.
Ein Verdacht, den ich jetzt öfters gehört habe, ist einfach, dass wir Jesse Davis auf Left Tackle gestellt haben, weil er dort auch in der nächsten Saison spielen soll. Wenn wir Tua draften, der nun mal Linkshänder ist, und damit wäre der Right Tackle die entscheidende Position. Was hältst du von der These?
Da ich mich in letzter Zeit sehr damit auseinandergesetzt habe, was so an Free Agents und Rookies kommt, hoffe ich das nicht. Weil da sind so ein, zwei starke Left Tackle unterwegs. Ja, die würde ich gerne in Miami sehen und da Jesse Davis hinstellt. Also ganz ehrlich, ne?
Gut, ich bin
Der Josh Sitton hat das im letzten Jahr mal gesagt, als sie ihn gefragt haben, wie das ist, ob er statt Left Guard auch Right Guard spielen kann. Er hat das so verglichen mit der Tatsache, man wischt sich den Hintern ja auch nur mit der einen Hand an ab. Und wenn man das mit der anderen macht, ist komisch und funktioniert nicht richtig. Also so sehe ich das bei Jesse Davis auch. Den sollte man rechts lassen und dann ist die Sache.
Ja gut, ich muss zugeben, dass ich ja kein großer Tua Tagovailoa-Fan bin. Das ist mit Sicherheit einer der besten Quarterbacks, die in den Draft kommen. Ist aber nicht der Quarterback, den ich gerne sehen würde. Mein Lieblingsquarterback wäre im Moment tatsächlich Josh Rosen. Wenn wir einen draften müssen, Jake Fromm. Aber das ist halt immer individuell.
Ja, also es gibt da ja so ein paar Kandidaten und man sollte da jetzt echt das Jahr nutzen und gucken, wen man sich da.
Ja, aber ich sag nochmal ganz klar, wir haben für Josh Rosen einen Second-Round-Pick abgegeben und wir haben ja jetzt Ryan Fitzpatrick zum Starter erklärt. Ohne, dass ich sage, dass Ryan Fitzpatrick schlechter ist oder dass Ryan Fitzpatrick schlecht gespielt hat. Aber naja, man muss eigentlich Rosen spielen lassen, wirklich zu sehen, was er kann. Aber das kann man hinter dieser O-Line sowieso nicht sehen. Sorry, jetzt habe ich schon wieder O-Line gesagt, hinter dieser No-Line. Und eigentlich ist damit klar, dass wir jetzt auch noch einen Second-Rounder zusätzlich versenkt haben.
Boah, nee, also das würde ich nicht sagen.
Meinst du wirklich, dass man es beurteilen kann? Weil die Line wird nicht besser werden über die Saison. Durch Verletzungen eher noch geschwächt.
Ich kann mir in keinem Szenario vorstellen, es sei denn, man verliert absichtlich, dass man nochmal mit so einer zusammengewürfelten Line antritt. Man hat ja jetzt so ein, zwei Leute geholt, die man dann da hinstellen kann, so Evan Böhm und diese Sachen. Und die Line wird besser werden, das denke ich schon. Schon alleine dadurch, dass Dieter mehr Erfahrung
Dein bekommt. Wort im Marinos Gehörgang, was? Mir alleine fehlt der Glaube.
Naja gut, ich habe jetzt nicht gesagt, dass wir gewinnen, aber...
Ja, das erwarte ich auch gar nicht unbedingt. Aber wir haben ja nicht nur eine Offense, sondern wir haben ja auch eine Defense, die ja eigentlich deutlich besser eingeschätzt wurde als unsere Offense, vor allem die Secondary. Tobi, ich habe vorhin angefangen, du darfst jetzt anfangen.
Ja, ich durfte mir das ganze Spiel. Also ich habe es mir so ehrlich gesagt sogar zweimal angeguckt, damit ich das vernünftig auf die Kette bekomme. Ich habe es mir echt zweimal angetan. Mittags einmal, als ich von der Arbeit gekommen bin, und dann nachmittags nochmal. Und ich war also von der Defense erschüttert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war noch schlechter als von der. Wir haben es zu keinem Zeitpunkt nicht einmal geschafft, den Lamar Jackson vernünftig zu bringen. Wenn du Lamar Jackson Zeit gibst, so im Schnitt, na, was werden es gewesen sein, so um die 10 Sekunden, dann macht auch der ein Career Game. Das ist klar. Dann trifft auch der Möbelwagen. Der konnte sich Zeit lassen ohne Ende. Die Receiver konnten tun und schalten und walten, was sie wollten. Das ist das Erste, was mich stört. Das Zweite, was mich stört, ist das Thema Missed Tackles. Und das war schon im ersten Spielzug massiv zu erkennen, beim Lauf des Running Backs Mark Ingram einmal quer übers halbe Feld. 6 Missed Tackles in einem Spielzug. Und das ging ja der Reihe nach so weiter. Ich weiß nicht, was die geübt haben und wie die das machen, aber es eine Katastrophe, wie viele Tackles nicht gesetzt wurden, falsch gesetzt wurden, unsauber gesetzt wurden, nicht richtig ausgeführt wurden. Also wenn das unsere Defense sein soll, dann bekommen wir von jedem Gegner reihenweise Sachen eingeschenkt, bis zum geht nicht mehr. Die Secondary, die angeblich so gut war, hatte bis auf eine Ausnahme auch einen grottenschlechten Tag. Also ich mache noch nicht mal Jamal Wilson einen Vorwurf, weil da muss man einfach sagen, dem fehlt es halt einfach in Anführungszeichen vielleicht noch an Qualität. Der ist halt einfach nicht so gut. Aber wenn wir dann solche Leute mit großen Vorschusslorbeeren holen, wie Eric Rowe, wenn wir einen First-Round-Pick wie Minka Fitzpatrick da hinten rumrennen haben, wenn uns erzählt wird in der Preseason, Bobby McCain kann jetzt so super Safety spielen, der wird das auch regelmäßig machen, und man dann so eine Leistung dagegen setzt, dann muss man sich echt überlegen, ob das nicht eine absolute Fehlplanung war. Klar, Eric Rowe hat 11 Tackles gemacht, ja super, aber Eric Rowe wurde auch 11-mal angeworfen und Eric Rowe hat es nicht geschafft, auch nur einen Pass davon zu deflecten. Ne? Also die Zahlen, die Lamar Jackson geliefert hat, oha, ne? 5 Touchdowns und ich glaube allesamt in der ersten Halbzeit, das war ja schon, zur Halbzeit war das Spiel schon dermaßen durch, dass die Ravens 5 Gänge zurückschalten.
Also wir haben ja eigentlich, war das ja so, wir wollten ja eigentlich letzte Woche nochmal aufnehmen, das hat ja aus technischen Gründen nicht funktioniert und da hatten wir dann gesagt, unser Key to Win ist, wir müssen Lamar Jackson dazu zwingen, dass er uns mit seinem Arm schlägt. Das hat er auch getan.
Das hat er definitiv getan, aber meine Keys to Win waren irgendwie anders gemeint. Ich dachte, das läuft so, Miami setzt ihn unter Druck, dass er werfen muss. Da hatte er genug Zeit, dass er werfen konnte. Und die Separation seiner Receiver im Vergleich zu unseren Cornerbacks und Safeties war auch erschütternd. Die machen eine Körpertäuschung und haben 10 Meter. Minka Fitzpatrick lässt sich verladen wie ein Siebtrunden-Pick. Eric Rowe verhält sich wie ein GFL-Spieler und das kann man ja der Reihe nach weiterführen. Ne? Also war sehr, 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 sehr.
Also ich kann dir da auch nur zustimmen. Ich nehme 2 Spieler aus. Ich nehme Xavier Howard aus, der nur einmal angeworfen wurde und da hat er auch verhindert, dass der Pass gefangen wurde. Ja. Und ich nehme unseren First-Round-Pick Christian Wilkins aus, der sich zumindest redlich gemüht hat, aber alleine halt keine Chance hatte. Auf wen ich ganz klar mit dem Finger zeige, und das tue ich schon, seit wir diesen Podcast machen, ist Charles Harris, der eigentlich diesen Pass-Rush anführen soll und der nichts, aber auch gar nichts zeigt. Man sagt ja, das neue System hätte ihm gelegen. Ich habe jetzt nicht immer gesehen, ob er rein Defensive End oder ob er Outside Linebacker oder was auch immer er dort spielen wollte. Nach Football sah es jedenfalls nicht aus und nach Pass-Rush schon mal gar nicht. Eric Rowe, auch davon war ich von der Verpflichtung kein Fan, weil ich gesagt habe, wenn wir schon verlieren wollen oder wenn wir schon sagen, von wegen wir testen junge Spieler, dann testen wir auch junge Spieler und nehmen nicht einen Veteran Corner, von dem wir, der im Prinzip den jungen Spielern im Weg steht, aber von dem wir wissen, was wir zu erwarten haben. Und Eric Rowe war nicht ohne Grund größtenteils Backup in seiner Karriere. Ja, er war zwar bei den Patriots, aber er war Backup. Er hat in der Preseason gut gespielt, aber das ist Preseason. Wir haben Field Cover One auch gespielt, so sah es für mich zumindest aus, was grundsätzlich gegen den Lauf ja nicht unbedingt verkehrt sein muss. Aber wenn man sieht, dass man keinen Druck auf den Quarterback bekommt, muss man da noch irgendwas umstellen? Ich glaube, dass das Experiment mit McKenna als Safety ist eigentlich fast schon gescheitert. Aber wen haben wir denn zur Alternative? Klar, Jones und Fitzpatrick können dann im Prinzip die Safety spielen. Aber wir haben wirklich ohne Not keine Alternative, die wir uns da geschaffen haben. Und mir wird da Angst und Bange, vor allen Dingen wegen einer Sache, die ich jetzt ausgelassen habe, unser Linebacker-Coach. Jerome Baker hat in der Preseason geglänzt, aber auch er alleine kann nichts reißen und hatte kein gutes Spiel, überhaupt nicht. Hat nicht mal ansatzweise das gezeigt, was man von ihm erwartet. Und sowohl Agbavon als auch McMillan waren Totalausfälle. Ich glaube, Agbavon hat nicht mal einen Tackle, wo wir wieder beim Thema Miss Tackle wären. Und ich weiß nicht, wie diese Defense tatsächlich zum Beispiel die Patriots aufhalten soll. Da habe ich ein wirkliches Problem mit.
Also, Agarone hat 4 Tackles.
Gut.
Einen Sack. und anderthalb Tackles for loss.
Okay. Dann habe ich mich da komplett vertan.
Auch wenn es nicht so aufgefallen ist. Also so schlecht war er dann doch. So schlecht
dann
war
nehme
er
ich
nicht.
Ihn tatsächlich da in der Beziehung raus. Sorry, dann habe ich da echt was komplett falsch mitbekommen. Habe ich ihn verwechselt oder sowas? Das ist mir jetzt peinlich.
Das mag sein, dass du ihn verwechselt hast, weil auch in der Defense wir ja einige Veränderungen. Und wenn ich sehe, dass dann solche Leute wie Avery Moss, John Jenkins, Dion Lacey daran müssen, die gerade mal 3 oder 4 Tage beim Team sind, da mache ich mir echt schwer Gedanken, ob man das Spiel nicht von vornherein schon abgeschenkt hatte, weil
ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch was sagen soll. Das ist mir jetzt echt peinlich.
Ach Quatsch, das kann mal passieren. Wie gesagt, ich habe es mir 2-mal angeguckt. Ne? Also ist etwas
wir sind uns aber komplett einig, dass es sowohl offensiv, aber vor allen Dingen defensiv eigentlich eine Unverschämtheit da, was uns dort angeboten wurde.
Also ich würde das noch nicht mal so von der Einstellung abhängig machen, sondern in erster Linie davon, es fehlt halt auch einfach an gewissen Stellen an Eingespieltheit und man muss man aber auch ganz fairerweise sagen, Qualität. Das ist so. Man hat die Mannschaft bewusst oder zumindest man akzeptiert es, dass die Mannschaft in gewissen Bereichen einfach nicht NFL-tauglich ist. Und das muss man so hart anerkennen. So,
da habe ich jetzt eine klare Frage an dich. Es gibt jetzt eigentlich im Grunde genommen 2 Möglichkeiten für mich. Entweder Flores ist so unerfahren oder so schlecht, dass er nicht registriert hat oder nicht wusste, was er verändern soll. Oder aber er hat bewusst gesagt, scheiß drauf, wir tanken eh. Was glaubst du, was der Wahrheit entspricht?
Ich denke, dass man da keinen Alleinfall finden kann, sondern dass es da mehrere Stellen gegeben hat, die sich schon vor der Saison zusammengesetzt haben und das bewusst entschieden haben, die Saison vielleicht als Übergang zu erklären. Dass man vielleicht...
Ne, also alles...
Bewusst...
Ja,
dass so,
aber alles...
Wenn ich,
ja, rede erstmal weiter.
Wenn ich eine Woche vor Saisonstart nochmal 18 oder 14 Spieler auswechsle oder was weiß ich nicht was, dann riskiere ich bewusst, indem ich das tue, riskiere ich ganz bewusst, dass die Nummer so läuft, wie sie gelaufen ist. Das ist so.
Also bei allem, was ich jetzt sage, muss natürlich der objektive Zuhörer sich vor Augen halten, dass ich immer Gegner der Flores-Verpflichtung war. Von daher bin ich da vielleicht etwas kritisch, ja. Aber ich halte nichts von einem Coach, der damit einverstanden ist, und das Gefühl habe ich, wenn ich den Death Shot und die Starting Line sehe, der damit einverstanden ist, zu verlieren. Ich habe manchmal das Gefühl, oder wenn ich mir das angucke, habe ich das Gefühl, dass Flores bewusst gesagt hat, wir verlieren halt. So, und wenn ich jetzt Spieler wäre, ja, ich rede jetzt gar nicht von Fan, wenn ich jetzt Spieler wäre, würde ich sagen, Junge oder liebe Franchise, ihr spielt hier gerade mit meiner Karriere. Xavier Howard, der hat jetzt seinen Monstervertrag unterschrieben, ja. Aber Kilgore will vielleicht nochmal einen Vertrag. Minka Fitzpatrick sieht sich als ehemaliger First-Round-Pick vielleicht dann, sieht seine Karriere schon den Bach runtergehen. Josh Rosen muss sich fragen, so von wegen, in welche Scheiße bin ich hier eigentlich geraten, dass man mit so einem Team bewusst verliert und so weiter und so fort. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Spieler einen absoluten Hals haben und ich kann dann sogar verstehen, wenn sie sich nicht mehr mit Miami identifizieren, denn wer will sich schon damit identifizieren, mit etwas, was im Prinzip die Karriere zerstört? Und wenn ich dann höre, dass, auch wenn es nur Gerüchte sind, ja, dass Spieler einen Trade fordern, kann ich sogar das nachvollziehen. Nicht, dass ich es gut finde, aber ich kann es nachvollziehen, weil sie einfach Angst haben. Angst um ihre Zukunft, Angst um ihre Karriere. Und das ist dann ganz schlicht und ergreifend heißt, also dann heißt es halt immer, erstmal wird dann bei den Leuten die Charakterfrage gestellt von vielen Fans, wo ich sage, wenn diese Leute in derselben Situation wären, frage ich mich, wie sie vorgehen würden. Immerhin haben die Leute sich nicht so wie Antonio Brown verhalten, sondern sie haben zumindest irgendwo ihren Job gemacht. Ja, man kann sich jetzt darüber streiten, ob sie 100% gegeben haben oder ob sie einfach nicht mehr können oder was auch immer. Aber ich kann halt, sie sind halt über ihre Agenten angeblich gegangen und haben eine Trade nachgefragt. Inwieweit das alles stimmt, da müssen wir natürlich immer vorsichtig sein. Das finde ich zum einen schwierig. Welcher Free Agent fragt sich, von wegen kommt dann einfach so? Und das nächste ist, ja schön, dann haben wir nächste Saison zig Rookies. Das wird nicht besser werden. Nur mit Rookies wird das nicht besser. Und wir verbrennen im Nachhinein eventuell sogar unsere Picks. Und ich sehe den Weg des Rebuild, den wir gerade einschlagen. Ich bin Fan von dem Rebuild. Ich sag ganz klar, ich war ja ursprünglich kein Fan davon, als wir Gase entlassen haben, aber ich sag, dann bin ich jetzt all in, dann ziehen wir auch einen richtigen Rebuild durch. Aber die Art und Weise, wie dieser Rebuild durchgezogen wird gerade, du hast es vorhin so schön konsequent genannt, ich nenne es vogelwild und höchst riskant, da bin ich kein Fan von.
Sehe ich komplett anders. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Okay.
Sehe ich komplett anders. Ich will dir auch erklären, warum. Nehmen wir mal dieses Gerücht, die Spieler bla 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 wollen getradet werden. Wer kann das denn überhaupt sein? Es kursieren ja Namen. Richard Jones geht in seine letzte Saison. Der steht seit über einem halben Jahr im Trade-Block. Toll, der kann zu seinem Agenten rennen, wie er will. Vertrag wird er keine Mannschaft finden. Punkt. Dann, Howard, hast du gesagt, hat einen dicken Vertrag. Wilson hat einen dicken Vertrag. McCain wird nirgendwo
anders. Wobei Wilson soll angeblich auch dabei gewesen sein.
Ja, soll, aber der wird keinen besser dotierten Vertrag irgendwo bekommen. Und dem muss auch klar sein, mit 10 Millionen Dead Cap, dass der aus dem Vertrag bei Miami nicht rauskommt. Weder Trade noch sonst irgendwas. Und das weiß der auch. Also von daher ist es Schwachsinn. Ne? Dann kannst du so durchgehen. Bobby McCain wird nirgendwo anders sowas Ähnliches zu erwarten haben wie in Miami. Minka Fitzpatrick genauso. Die haben ja alle Dead Cap ohne Ende. Und da ist den Beratern klar, dass das mit einem Trade nichts wird. Und da ist das den anderen Leuten klar, dass das denen selber klar, dass die nicht getradet werden aber können.
Siehst du denn nicht die Gefahr, nee, dass trotzdem aufgrund dieser ganzen Basis im Endeffekt Flores den Lockerroom verliert, wenn er ihn nicht schon verloren hat?
Wen verlieren wir? Welche Spieler verlieren wir? Ganz im Ernst. Welche Spieler verlieren wir, die den Rebuild, der angekündigt war und der klar nicht mitgehen wollen? Wir haben eine Mannschaft, die von den 25 Spieler, ich greife jetzt bewusst hoch, von denen 25 Spieler froh sein können, dass sie in Miami unter Vertrag stehen, weil sie nirgendwo anders in der Liga sonst einen Vertrag bekämen. Die spielen NFL, weil sie in Miami sind. Wenn sie nicht in Miami wären, würden sie auch nicht NFL. Das ist so. Punkt. Ob das jetzt Calhoun ist, Eguavone hat bei uns die Chance gekriegt, Laird, Lemons, Ledbetter, Walton hat bei uns die letzte Chance gekriegt. Preston Williams, Wills und so weiter und so weiter. Wer von denen soll denn unzufrieden sein, die sind froh, dass sie in Miami einen Job haben? Und unzufrieden sind die Leute, die weg wollen, aber denen auch klar sein muss, die ins letzte Jahr gehen. Das wird ein Kilgore sein, der in das letzte Jahr geht. Das ist ein Kenyon Drake, der ins letzte Jahr gehen wird. Und das ist Richard Jones. Bei denen kann ich mir vorstellen, klar, dass die beim Agenten waren und das nachgefragt haben könnten. Aber mein Gott, sollen sie machen. Ne? Wer den Rebuild nicht mitgehen will, soll einen Trade-Partner finden, soll ein vernünftiges Angebot auf den Tisch legen und dann kann er gehen. Viele Spiele gewinnen wir eh.
Aber da haben wir tatsächlich dieses Problem mit dem Locker-Room, mit diesem Locker-Room-Cancer, wo ich gesagt habe, das muss eine verschworene Gemeinschaft sein. Schon bei Winston Taylor hat man gesehen, dass Flores anscheinend Widerstand im Locker-Room hervorruft und das ist in meinen Augen keine gute Ausgangsbasis.
Ja, aber bei wem ruft er denn diesen Widerstand?
Genau, hervor? Können wir es natürlich nicht sagen, aber es sind.
Nee, aber das ist Logik. Das sind die Leute, die keine festen Bausteine für die nächsten Jahre sind, die nicht die Option oder die Perspektive haben, in den nächsten in Miami einen dicken Vertrag zu kriegen. Und das sind die Spieler, die nicht froh darüber sein müssen, dass sie überhaupt in der NFL einen Vertrag kriegen. Und das sind nicht viele. Wie gesagt, Drake vielleicht, Kilgore vielleicht und Richard Jones.
Albert Wilson?
Aber
hast du vergessen? Minka Fitzpatrick?
Nee. Nein. Bei den
die sind ja nicht. Aber es waren zumindest die Namen, die genannt wurden.
Das sind die Namen, die genannt wurden. Deswegen bin ich eingegangen. Der eine hat 10 Millionen Dead Cap, der andere hat 14 Millionen Dead Cap. Die sind ja nicht blöde.
Die werden nicht getradet werden, klar. Aber trotzdem halte ich es für gefährlich, wenn Flores diese Spieler quasi verloren hat.
Ganz ehrlich, hat er nicht. Das ist doch Quatsch. Ganz ehrlich, das ist doch Unsinn. Du sprichst denen jegliche mittelfristige Perspektive oder Weitsicht ab, dass die nur von 12 Uhr bis mittags denken. Denen ist klar, als die den Vertrag unterschrieben haben, denen war auch klar, dass sie in die Saison gegangen wird, was das für eine Nummer ist. Die sind ja nicht blind.
Ja, aber was ich halt eben glaube, ist, das hört sich jetzt vielleicht blöd an, ich glaube, dass sie jetzt erkannt haben, dass dieser Rebuild wesentlich länger dauert als geplant, als ursprünglich wahrscheinlich geplant. Und das, nochmal, ich glaube, dass sie tatsächlich in der Beziehung Schiss um ihre Karrieren haben.
Wie lange ist der Rebuild denn geplant?
Normalerweise, das, was man gehört hat, waren so 2 bis 3 Jahre. Was ich sowieso für unrealistisch gehalten habe, aber das steht auf einem anderen Blatt.
Genau. Das sind dieses Jahr 13 Rookies, nächstes Jahr 10 bis 12 Rookies, 25 neue Spieler. Das sind in der Free Agency nochmal 10 neue. Das heißt, du hast maximal 15, 16, 17 Spieler, mit denen du überhaupt realistisch gesehen in diesen Weg gehst. Und genau diese 15, 16, 17 Spieler sind die, um die es geht. Der Rest wird bewusst abgeschenkt. Das ist so. Ja. Ne? Das sind Howard, Wilson, der Parker würde ich noch nicht mal sagen, der muss erst zeigen, dass er, der ist im Bring-Modus, deswegen hat er auch so gut gespielt. Der muss zeigen, der muss liefern. Ne?
Ja.
Für den geht's um die Karriere. Der möchte aber auch nicht getradet werden, weil für den geht's in Miami um die Karriere. Ne? Nirgendwo anders. Und das geht dann immer so weiter. Dann hast du die Rookies diesen Jahres und die Rookies des letzten Jahres, die du wahrscheinlich alle mitnimmst. Und danach, sind wir doch mal ganz ehrlich, bleiben nicht mehr viele. Ne? Und der Rest, die 30 Mann, die da jetzt in dem Lockerroom sitzen, die sind in 2 Jahren alle weg. Das ist so. Da hast du 2, 3, die du entwickelst und der Rest kann froh sein, überhaupt jetzt in Miami zu spielen. Denen ist aber auch klar, dass die in 2 bis 3 Jahren nichts mehr haben. Die machen jetzt das Beste draus und das war's dann.
Sind wir denn jetzt auf dem Weg zu einer negativen Perfect Season?
Nein, definitiv nicht. Also ich sehe Mannschaften in der Liga, gegen die wir spielen, gegen die Miami nicht verlieren. Also ganz ehrlich, wir wussten alle, dass es hart wird. Wir wussten alle, dass es schmerzhaft wird. Wir wussten, dass es gegen Baltimore schmerzhaft werden kann. Von daher lassen wir mal die Kirche im Dorf. Jetzt alles zu verteufeln, das können wir den Leuten von ran überlassen, die schlechten Journalismus betreiben. Das können die meinetwegen gerne machen. Aber es gibt Experten, die das sagen. Ich sage das auch. Es ist der Anfang eines relativ langen Weges, aber er musste passieren und es muss genau so passieren, wie es jetzt passiert.
Wie wird es denn nächste Woche aussehen?
Ja, dann sind wir ja schon bei nächster Woche.
Auch an dieser Stelle ein kurzer Einschub. Ihr hört nun die Preview der Fans der New England Patriots zu dem kommenden Spiel. Ich bitte nur zu beachten, dass wir zum Zeitpunkt der Aufnahme diese Stellungnahme noch nicht hatten, konnten daraufhin also auch noch nicht näher eingehen.
Hallo, hier sind Felix und Christian vom GFA-Pod bzw. dem NFL-Tuesday heute unterwegs in Form des Petspots und machen für den Dolphins Drive sehr gerne eine kleine Preview zum kommenden Spiel am Sonntag der New England Patriots bei den Miami Dolphins in Miami und schauen jetzt einfach mal kurz so aus unserer Sicht, aus der Sicht der New England Patriots, wie das Spiel so laufen könnte, was wir vielleicht erwarten können und was wichtig werden könnte. Christian, vielleicht direkt der Ball rüber zu dir. Was erwartest du vom Spiel?
Ja, wie wahrscheinlich die meisten erwarte ich jetzt nicht unbedingt ein knappes Spiel. Also bei aller Fairness euch gegenüber, ich möchte euch jetzt auch nicht so als arroganter Patriots-Fatzke daherkommen. Das bin ich nämlich eigentlich nicht. Also wir sind beide immer relativ kritisch, aber es ist relativ schwierig, sich zu überlegen, wie die Patriots dieses Spiel nicht gewinnen am Ende. Es gibt sicherlich so ein paar Punkte, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Die problematisch sind, die Probleme erzeugen könnten, speziell die Wide-Tackle-Position, wenn Miami dann jetzt auf einmal den Pass-Rush für sich entdeckt, könnte ein Problem sein, denn Marcus Cannon ist jetzt ausgefallen mit einem Schulterverletzung im größeren Sinne, wird ein paar Wochen fehlen, generell auch ein Problem, denn die zweite Reihe dahinter ist mager, beziehungsweise Tony, der auf rechts, auf den rechten Tackle gesprungen ist. Hinterlässt er natürlich eine Lücke in der Mitte der Offensive Line, beziehungsweise als Left Guard. Insofern ist das natürlich ein Problem. Und natürlich das große Problem könnte in Miami sein, die Historie. Denn die Patriots, wenn ich mich jetzt recht aus dem Kopf erinnere, haben 5 der letzten 6 Spiele in Miami verloren. Das ist natürlich ein starker Trend. Irgendwie was scheint da im Wasser zu sein. Oder ist es die Hitze? Sicherlich ein Problem. Aber das Talent sollte doch irgendwie so stark verteilt sein, dass der ehemalige Schüler Brian Flowers vielleicht nicht so viel den Patriots entgegen wird setzen können. Dazu natürlich auch die Geschichte, die jetzt nach der herben Niederlage gegen die Baltimore Ravens rausgekommen ist, dass schon bereits mehrere Spieler sich an ihre Agenten oder sogar an den General Manager gewandt haben und gesagt haben, sie wollen raus, sie wollen weggetradet werden. Ist der Lockerroom irgendwie schon beeinflusst bei Miami? Können sie überhaupt noch, wie nennt man das? Eine motivierte Wiederwehr starten?
Ich glaube, wir können, wenn wir es mal grob so ein bisschen zusammenfassen, und klar gibt es natürlich viele Gründe jetzt nach einer sehr deutlichen Sieg der Patriots gegen die Steelers im Auftaktspiel, wohingegen die Miami Dolphins natürlich eine große Niederlage hatten gegen Baltimore. Es ist natürlich leicht aufzuzählen, was für die Patriots sprechen würde, die natürlich als großer Favorit in dieses Match gehen, trotz eben der Niederlagen, die du angesprochen hast in der Vergangenheit, vor allen Dingen in Miami. Vor allen Dingen, wenn das Wetter auch dementsprechend ist, also die Patriots haben große Probleme in Auswärtsspielen, in denen sie wirklich mit Hitze und viel Luftfeuchtigkeit zu kämpfen haben. Wir haben das gesehen.
Oder wenn Steven Jackson Running Back ist, ne? Das war, glaube ich, im Dezember, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, also wir haben zum Beispiel in Tennessee haben wir das gesehen letzte Saison, wir haben es gegen Jacksonville gesehen, auch gegen Miami, also da, wo es wirklich am heißesten war in den Auswärtsspielen, haben die Patriots nicht gut ausgesehen. Liegt natürlich einfach daran, dass man das nicht trainieren kann, so wie natürlich meinetwegen Westküstenteams häufig Probleme haben, wenn sie an die Ostküste im Winter fahren müssen, weil einfach das schwer zu simulieren ist. Genauso ist es schwer zu simulieren, diese extreme Hitze. Man kann es versuchen, aber ist natürlich nicht so leicht. Dann die O-Line. Es könnte sein, dass die Dolphins am Wochenende dann auch den neuen Tackle Newhouse sehen, die Patriots jetzt heute unter Vertrag genommen haben, der vielleicht für Cannon spielen kann. Ansonsten haben sie, wie gesagt, noch ein paar andere Möglichkeiten bis hin zu dem Guard Tooney, der auf die Position rutschen könnte. Das hat er in der Preseason viel gemacht. Im Training Camp haben sie ihn da häufig spielen lassen. Also es sind so ein paar Möglichkeiten, aber das ist auf jeden Fall eine Schwachstelle der New England Patriots im Vergleich jetzt zu den Miami Dolphins. Und das, was du angesprochen hast, Christian, mit dem Head Coach Brian Flores, ist im Grunde genommen, wenn ich es runterbreche, ein Vorteil für Miami. Auch wenn er vielleicht nicht so riesig ist, der Vorteil. Nichtsdestotrotz ist es ein Vorteil, denn die New England Patriots wissen im Grunde genommen sehr, sehr wenig über Miami. Sie konnten sich jetzt ein Spiel angucken, das jetzt natürlich nicht sehr aussagekräftig war. Wohingegen Brian Flores im Grunde genommen die letzten, im Grunde genommen seine komplette Karriere bei den New England Patriots genießen durfte. Im Grunde genommen vom Chauffeur bis hin zum Defensive Coordinator. Das heißt, der kennt die Offense der Patriots in- und auswendig. Der weiß genau, was sie machen. Der weiß auch genau, was sie in der Defense machen. Das heißt, er hat einen Insight, den die Patriots nicht haben, weil sie können sich vielleicht vorstellen, was Brian Flores machen könnte. Aber so einen wirklichen tiefen Einblick in das gegnerische Team hat im Grunde nur Brian Flores und natürlich nicht nur er, sondern auch die anderen Coaches, die er so ein bisschen mitgenommen hat nach Miami, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, sondern de facto mitgenommen hat. Und die bringen vielleicht so ein bisschen so einen Spark, dass sie vielleicht so ein paar Ansätze haben, denn auch das haben wir in der Vergangenheit gesehen. Häufig war es so, dass in den ersten Spielen gegen ehemalige, sagen wir mal, Coordinator, gegen ehemalige Coaches der Patriots, haben die Patriots in den ersten Spielen immer nicht so gut ausgesehen. Denn ich glaube, was sie einfach da nur nicht wissen, ist, wie sollen wir das Team einschätzen, beziehungsweise sie haben nur nicht genug Film, um sich das anzuschauen, wohingegen diejenigen, die das, die Patriots-Organisation verlassen haben, deutlich mehr vielleicht an Insights haben oder mehr an Wissen haben, was sie mit transferieren können ins neue Team. Also Mike Rabel zum Beispiel. Und auch Bill O'Brien am Anfang war nicht so leicht. Josh McDaniels am Anfang in Denver waren Niederlagen. Von daher, das ist so, sind so die Punkte, bei denen ich sagen würde, da hat Miami einen Vorteil.
Genau, Quarterback-Position. Letzter Stand war, glaube ich, dass Ryan Fitzpatrick wieder starten soll. Hast du da was anderes noch gehört?
Nee.
Ich vermute auch eher, dass er wieder starten wird. Meine Vermutung ist halt immer, dass Josh Rosen erst so in Woche 6 nach der Bye-Week starten wird, denn da sind die ersten 4 schweren Brocken vom Schedule abgehakt. Und dann könnte man ihm quasi nochmal einen neuen Start geben, um zu gucken, ob er denn ein Quarterback für die Zukunft ist oder ob Miami dann im nächsten Jahr mit einem hohen Draft-Pick vermutlicherweise als ich den neuen Quarterback der Zukunft draftet, wird auf jeden Fall auch eine Sache zu sein, die dann aber natürlich eher für euch interessant sein wird und hauptsächlich für euch und natürlich auch für uns am Rande, aber für euch wahrscheinlich mehr.
Vielleicht, wir besprechen das natürlich noch ausführlicher bei uns auch im Podcast, aber vielleicht so deine Einschätzung, Christian, glaubst du, Antonio Brown wird spielen? Jetzt gar nicht mal, ob wir das unbedingt gut oder schlecht finden, sondern
schwer
einfach
zu sagen.
Deine Einschätzung.
Meine Einschätzung im Moment ist tatsächlich ja, auch wenn es mich ein bisschen schockiert, aber im Moment finde ich, sieht es ein bisschen so aus.
Dass Antonio Brown spielen könnte im Spiel, okay. Ich tendiere so ein bisschen zum Nein, bin mir aber da auch bei weitem nicht sicher, lass mich da immer wieder vom schlechten Negativen auch überraschen, dass das passieren könnte, dass Antonio Brown wirklich aufläuft. Ansonsten, was denkst du, wo werden die Patriots vielleicht Probleme bekommen im Spielerischen? Das Laufspiel, was nicht so gut war im ersten Spiel gegen Pittsburgh.
Das ist so eine Sache, wo ich hoffe, dass die Patriots vielleicht eine Chance haben, das so ein bisschen zu etablieren. Denn letzte Woche tatsächlich war es nicht sonderlich gut. Insgesamt als Team bei 99 Yards gewesen. Nicht optimal, die Baltimore Ravens haben ordentlich über den Lauf was gemacht, 265 Yards. Da sollte eine Möglichkeit da sein für die Patriots, das nicht komplett über das Wide Receiver Corp zu machen, denn
hatten ja auch einen Running Back auf der Quarterback-Position, selbsternannt.
Genau. nein, also insofern, ich habe so ein bisschen den Fokus darauf, dass unter Umständen viel gelaufen wird. Aber es hängt ja natürlich auch damit zusammen, wie das mit der Offensive Line sich entwickelt und der Tackle-Backup sich quasi dort zurechtfinden kann. Wer es auch immer dann sein wird, ob es Corey Coleman ist oder Newhouse oder Tooney wieder auf Tackle und dann egal.
Elumunor, glaube ich. Elumunor, ich würde so, ja, das ist, falls ihr euch wundert, der Guard. Nummer 65 hat er, glaube ich, bei den Patriots.
Seit kurzem erst dabei.
Genau. Wir wollen uns natürlich auch nicht lumpen lassen, wenn wir schon mal eine freundliche Einladung für ein Preview bekommen bei einem anderen Podcast. Christian, wollen wir uns nicht lumpen lassen, auch eine Prognose abzugeben. Wie denkst du, wird das Spiel enden? Mit einem Miami Miracle 2.0, mit einer deutlichen Sieg bzw. Niederlage, oder wird es vielleicht so ein bisschen so ein Vanilla-Spiel, in dem sich beide Teams so ein bisschen einlullen und es am Ende gar nicht mal so großartig Unterschiede festzustellen sind? Wohin tendierst du?
Ich tippe da drauf, dass das, ich gebe dir sogar eine Score-Prediction.
Oh, das ist nett.
Und zwar sage ich 34 Punkte für die Patriots und 13 für die Dolphins. Also offensiv ein bisschen besser geworden, aber insgesamt trotzdem noch eine relativ klare Geschichte. So würde ich es jetzt einschätzen.
Ja.
Das würde sogar den Spread gerade so abdecken.
Okay, wie ist der Spread?
Zumindest gestern, als die Newslage um Antonio Brown noch nicht so eskaliert war, lag der, glaube ich, bei 19 Punkten. Mhm. Okay. Könnte jetzt mittlerweile wieder ein bisschen tiefer sein.
Ich glaube, die Patriots werden nicht so viele Punkte erzielen, weil sie gerne auch mal in Spielen, in denen zumindest auf dem Papier oder vielleicht auch, was das Overall Talent angeht, sie sich auch schnell so ein bisschen einlullen, beziehungsweise auch schnell mal so ein bisschen den Faden verlieren können. Ich glaube, sie werden viel versuchen, über das Laufspiel zu machen. Sie werden versuchen, aus dem Spiel möglichst schnell eine Führung zu etablieren, auf dieser Führung weiterzureiten. Das aber nicht so exzessiv zu betreiben wie beispielsweise Baltimore, die ja dann wirklich all in gegangen sind, obwohl sie ja natürlich schon klar in Führung lagen. Und die Patriots dann versuchen werden, genau, so ein bisschen einfach auch zu die Leute zu schonen. Ich glaube, diese Marcus Cannon-Verletzung des Tackles ist immer so ein Schock für sie. Das heißt, die wollen natürlich gerade aus dem Spiel wie gegen jetzt Miami, die ja natürlich auch entweder wirklich schon so ein bisschen genervt sind, die Spieler, oder jetzt erst recht Mentalität haben werden, möchten die natürlich auch möglichst heile da rauskommen. Deswegen glaube ich, die Patriots werden, sagen wir mal, vielleicht so 27 Punkte, 24 Punkte, sowas um den Dreh. Aber sie werden die Miami Offense gut im Griff halten, die um die 10 Punkte, schätze ich, einfahren wird. Also 27-10 wäre meine Prognose.
Ja. Ja, ich hoffe darauf, dass die Red Zone Offense der Patriots sich ein bisschen zeigen kann, denn die war ein Problem gegen die Steelers und da ist natürlich ein verbessertes Laufspiel, wo du gerade auch den Fokus drauf gelegt hast. Das ist natürlich von Vorteil.
So viel von uns vom PatSpot als Einschätzung für das kommende Spiel am Sonntag der New England Patriots bei den Miami Dolphins. Euch allen noch viel Spaß beim Dolphins Drive. Bis dahin. Ciao, ciao.
Und da sind wir dann bei einem Heimspiel gegen die New England Patriots, die wahrscheinlich mehr damit zu tun haben werden mit der Geschichte ihrer Niederlagenserie in Miami als mit der Mannschaft. Und alles wird sich auf Antonio Brown fokussieren. Von daher, da stellst du Howard Gegenpunkt aus Ende fertig. Ne? Dann ist die Nummer durch. Dann macht er nämlich gar nichts.
Ja, beziehungsweise dann wirft Brady einfach nicht in seine Richtung.
Brady wird verteilen und Brady wird von Xavier Howard in der nächsten mindestens einmal gepickt werden. Weil Tom Brady ist das scheißegal.
Was haben wir denn zu erwarten von den Patriots? Was für eine Spielart?
Ja, ich denke, dass es besser, also es wesentlich besser läuft als diese Woche. Ich will nicht sagen gewinnen, aber Bill Belichick hat das Problem gegen seine ehemaligen Co-Coaches, dass er da immer scheiße aussieht. Und ich möchte dich an das Spiel letztes Jahr erinnern. Detroit war mindestens genauso ein Außenseiter gegen New England, wie wir das sind. Dazu kommen diverse Verletzungen in der Offense, die sich vielleicht noch negativ auswirken. Und es ist ein Auswärtsspiel und es ist Miami. Also ich sehe es nicht so klar, wie es manche jetzt schreiben. Und ich sehe es auch bei weitem nicht so dramatisch.
Also es ist natürlich ein Division-Duell. Ja. Da haben wir immer eine Chance. New England sieht natürlich in Miami nicht oder selten gut aus. Auf dem Papier sind wir die klaren Verlierer. Keine Frage.
Nee, waren wir letztes Jahr auch. Also,
Wie können wir denn Miami schlagen? Miami, sage ich schon. Wie können wir New England schlagen? Was glaubst du? Wie muss die Taktik aussehen?
Also wir müssen die Tackles besser setzen, den Lauf besser kontrollieren und uns verdammt nochmal dazu durchringen, mal einen Quarterback auch mal unter Druck zu setzen. Weil Brady hat einen schnellen Release und wenn du Brady Zeit gibst, dann schmeißt er dir 4, 5 Bomben über 60 Yards auf seine Receiver und dann ist die Nummer nach 2 Minuten durch. Wird
riesig. Also ich sag ganz klar, offensiv ist meine Meinung, Kurzpassspiel ist die einzige Chance, die wir haben, um irgendwie dem Druck zu entgehen im Moment mit unserer No-Line. Defensiv kommt es auf die Linebacker an. Wir müssen die Mitte des Feldes dicht machen und hoffen, dass Eric Rowe einen besseren Tag erwischt und außen halt Mann zu Mann verteidigen. Und dann werden wir sehen, wie es läuft. Das wäre so mein Weg dahin.
Wenn wir 7 Sekunden vor Schluss mit einem Touchdown in Reichweite sind, dann weiß jeder.
Ja, aber das ist Flores und nicht Gase. Und Flores würde dann Mike Gesicki als Safety aufstellen.
In der Offense.
In der Defense wahrscheinlich auch.
Ja.
Aber das ist jetzt, ja klar, wir können von Miracle träumen. Ich sag tatsächlich, ich glaube 30 Punkte, ich glaube 30 Punkte Unterschied, das könnte hinhauen.
30 Punkte Unterschied.
Ja. Ich sehe uns
also relativ chancenlos.
Leider Gottes.
Ich glaube nicht, dass wir 40 Punkte machen, Micho. Also das wird, glaube ich, nicht passieren. Also
ich sehe ganz klar, ich sehe, dass New England uns so ähnlich schlägt, wie sie die Steelers geschlagen haben.
Nein, das glaube ich nicht. Da bin ich aus historischer Ansicht anderer Meinung. Und wie gesagt, das Gebilde, was New England da aufgebaut hat, ne, das wirkt vielleicht stabil, aber das ist es bei weitem
nicht. Ich hoffe, dass du recht hast. Ich hoffe wirklich, dass du recht hast. Es wird sich zeigen. Aber ich hoffe wirklich, dass du recht hast.
Ja, ich bin ja mal gespannt, wieso der Ausblick der Patriots-Fans aussieht, mit wie vielen Punkten die uns schlagen wollen. Und wenn die Mannschaft auch nur mit 1 oder 2% von dieser Einstellung in Miami auftaucht, mit der die deutschen Patriots-Anhänger, ich sag das andere Wort nicht, sind ja nur Anhänger, hier teilweise durch die Gegend laufen und jetzt schon wieder von der Perfect Season träumen, dann wird es wieder mal ein böses in Miami geben.
Ich will's hoffen, aber das werden wir sehen. Tobi, hast du noch etwas, über das du reden möchtest?
Nein, vielleicht nur noch einen Satz. Diese Saison wird aus meiner Sicht in mehrfacher Hinsicht schwierig werden, weil wenn wir dieses wir verlieren absichtlich betreiben, stehe ich vor der moralischen Frage, darf ich mich jetzt über Siege der Miami Dolphins nicht mehr freuen? Oder sind Siege auf dem Feld vielleicht Niederlagen auf dem Weg zu welchem Quarterback auch immer? Und das wird uns wahrscheinlich die gesamte Saison verfolgen.
Ja, also ich will die Dolphins immer siegen sehen. Ich habe halt die Sorge, dass man sagt, jeder Sieg ist ein Sieg zu viel. Das ist halt bitter und da wird es schwierig für die Fanbase, sowohl in Deutschland als auch in den USA, als auch für die Spieler. Und ich kann nur hoffen, dass sich das dementsprechend bessert und der Eindruck des ersten Spiels, das war immerhin nur das erste Spiel, in Week 1 sind die Eindrücke oft noch sehr verschoben, dass sich das Ganze relativiert.
Wir werden es sehen und wir werden es auch beobachten und werden drüber reden.
So. Wie gesagt, wir wollen mal gucken, ob wir dann zwischendurch noch das reinschneiden, was die Patriots uns schicken. Aber wenn du nichts mehr hast, Tobi, machen wir einen Deckel drauf.
Ja, nur noch ein Dankeschön an dich, dass du heute den Rico so gut vertreten hast. Hoffentlich kommt er irgendwann mal wieder.
Ja, das wollen wir auch hoffen.
Zu dritt ist doch immer nett.
Genau. Vor allen Dingen, Rico ist auch unser Techniker. Und Rico, wir vermissen dich. Wir hoffen, dass das jetzt geklappt hat für alle. Unsauberheiten, ungewohnte Qualitäten oder sonst irgendwas, bitte ich mich jetzt schon mal zu entschuldigen. Beschwerden gehen dann bitte an BillBelichick@patriots.com. Ja, Und in dem Sinne wünsche ich euch allen, wir haben mittlerweile Mittwoch, schon lange Mittwoch, dementsprechend wünsche ich euch alle eine schöne gute Nacht oder beziehungsweise, wenn ihr es morgens hört, einen schönen guten Morgen.
Ja, viel Spaß beim Spielsonntag und bis zum nächsten Mal.